So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sackvoll FM. Das ist die 33. Folge. Oktober, November haben wir mal zusammen jetzt genommen. Erklärung kommt gleich und wie immer mit dem Daniel und mir, dem Florian. Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Ja, eigentlich hätten wir letzten Monat eine Folge machen müssen, ne?
Hatten wir uns so gedacht eigentlich, ja. Ne? Jeden Monat.
Jetzt bin ich umgezogen, das war dann alles ein bisschen blöd. An dem Termin standen dann alles hier Kisten voll. Also das war jetzt ein bisschen mir geschuldet, dass ich umgezogen bin. Deswegen war es ein bisschen schwierig, sich zum einen vorzubereiten und zum anderen war das Setup überhaupt noch nicht da, Computer stand nicht und so weiter. Das war halt irgendwie ein bisschen problematisch. Aber dafür jetzt nehmen wir einfach ein paar, also sowohl den letzten Monat als auch diesen Monat, was so ein bisschen passiert ist oder was wir uns aufgeschrieben haben, wollten wir einfach mal dann zusammen behandeln.
Genau so.
Ja.
Nächstes Mal machen wir ein Announcement, ne? Wenn wir eine Folge ausfallen lassen.
Genau das. Also
wir haben das versucht, wie immer einen Tweet abzusetzen, aber ging nicht.
Das hatte dann irgend so ein Militär übernommen und dann ging es irgendwie nicht mehr. Ne?
Keiner mehr da.
Ja, war keiner mehr da. Das Problem ist genau, das war dann so, also man hätte sich entschuldigen müssen, aber man hat jetzt schon so lange gewartet, dass diese Entschuldigung jetzt eigentlich schon so ein bisschen awkward wäre. Ne? Es wäre schon zu spät eigentlich.
Ja, das stimmt.
Es war irgendwie,
wie wenn man Geburtstag vergessen hat und dann drei Monate später kommt man auch nicht mehr.
Ja, das ist genau. Also eigentlich müsste man, aber jetzt ist eigentlich auch schon blöd. Ne?
Jetzt, aber jetzt sind wir ja da.
Genau, jetzt ist alles wieder gut.
Mhm.
Ja, könnte das Jahr noch dazu sagen. Also es ist 2022.
So lange waren wir jetzt auch nicht weg.
Genau. Ja, ist überhaupt was passiert in der Security-Welt in der Zeit? Ich glaube nicht, ne? Also
Nicht viel. Ne? Ich glaube, die Welt hat kurz angehalten, weil die wussten, dass du mit dem Umzug beschäftigt bist.
Ja, das wäre.
Dann machen wir kurz, das find ich gut. Machen wir kurz ein bisschen ruhig.
Ja.
Ja. Nö, aber doch, ich glaube, ein paar Themen sind ja schon so vorbeigekommen.
Genau.
Ein oder anderen schönen Blogartikel.
Ja.
Ne?
Wollen wir einfach mal durchstarten?
Ja, lass uns doch mal loslegen. Ich habe ein kleines Service-Announcement von Microsoft. Das würde ich gerne kundtun.
Mhm. Bist du da Service-Mitarbeiter?
Ich bin hier MVP oder wie heißen die, die so einen Titel kriegen? Microsoft MVP.
Okay.
Most Valuable Professional oder so, glaube ich.
Okay. Ich kenne mich da nicht aus. Gibt es den Titel wirklich?
Ja, gibt's wirklich.
Okay.
Ich bin auch gar nicht sicher, ich glaube, man muss gar nicht Mitarbeiter dafür sein und den gibt's auch in vielen Kategorien. Also ich kenne ein paar Leute, die den schon mal erhalten haben. Den gibt's jährlich in vielen Kategorien.
Okay.
So ein schönes Badge.
Ja, was kriegt, also wenn du gut bist, wenn du viel, also wenn du ein guter Mitarbeiter bist.
Ja. Okay. Oder auch als Außenstehender, der viel dafür tut oder so, glaube ich.
Ah, und das kriegen die mit. Ja klar, die kriegen alles mit, ne?
Ich weiß es nicht so
gut. Ja, okay.
Wie das sind. Ich habe
das sind
keine
diese
Ahnung.
Phishing-Anrufer, die dann immer ankommen und meinen, das wäre jetzt der Support. Und
die sind das wahrscheinlich nicht.
Nee. Die sind es nicht, okay.
Ja, vielleicht, ne? Ungefragt Support anbieten, dann auch noch kostenfrei.
Mhm, eben. Ja,
könnte man eigentlich auch mal, ne? Dem einen oder anderen Callcenter geben. Mhm. So, aber zurück zum Thema.
Mhm.
Wir haben schon mal über Domain-Fronting gesprochen.
Mhm. Was war das nochmal?
Ich wollte noch kurz überlegen, wo. Ich glaube sogar kurz in der TLS-Folge, aber definitiv in der Netzsperren-Folge.
Mhm.
Domain-Fronting ist, wenn du deinen Service in einer der großen Clouds hostest und die Verbindung quasi von außen so aussieht, als würde sie einfach zu Microsoft oder zu Google gehen, aber der Host-Header dann die eigentliche Domain gibt und der Request aber trotzdem zugestellt wird.
Also du
TLS,
hast, du hostest.
TLS Server Name Indication sagt einfach, ich gehe zu azure.com oder
sowas. Ah, das ist
sowas.
Mit dem SNI Field,
genau,
was quasi
genau, genau.
auch in TLS 1.3 noch integriert ist, ne?
Genau.
Was auch nicht verschlüsselt ist, das war ja das Problem bei dem Bereich, ne?
Genau, aber verschlüsselt sein kann.
Genau.
Das haben wir ja ausführlich besprochen.
Mhm.
Genau, also du sagst in SNI Field einfach, ich möchte mit azure.com sprechen oder microsoft.com. Da wird das von einem Load Balancer angenommen,
okay.
wenn du deinen Service selber da hostest.
Mhm.
Im HTTP Host Header steht aber deine eigentliche Domain, unter der dein Service erreichbar ist.
Mhm.
Und Microsoft stellt dann trotzdem den Request zu, weil eh alles bei denen liegt.
Okay.
Mhm. Und das ist natürlich ein schönes Mittel zur Netzsperrenumgehung, weil wir viele Bereiche haben, in denen das Land es sich nicht leisten kann, zum Beispiel Microsoft
.com
einfach
mehr,
zu blocken oder so, genau, weil kritische Infrastruktur und so. Genau, und dann packst du dir einfach einen Service bei denen in die Cloud, der auch eine eigene Domain ruhig haben darf. Auf dem Request steht aber außen, auf dem TLS steht quasi drauf, ich gehe zu Microsoft und Microsoft stellt das dann intern zu deiner Cloud-Anwendung durch. Und genau, damit kommst du halt dann ganz schön durch, wenn das TLS nicht zwischendrin irgendwie aufgemacht wird, was ja nicht trivial ist. Und Cloudflare hatte das früher gemacht, das hat sogar bei Google funktioniert. Die sind aber Stück für Stück alle davon weggerudert. Und Microsoft war so der letzte große Anbieter, der das noch weiterhin unterstützt. Da waren damals die Gerüchte, dass sie dieses Feature selber brauchen, weil da wenig klar ist und weil die irgendwie alles mit demselben Paketschein außen erstmal an Microsoft schicken und dann intern weiterrouten und so. Deswegen haben sie das weitergemacht. Jetzt haben sie das aber abgekündigt und ein Announcement rausgeschlagen, dass sie ab 8. November diesen Jahres, also ist schon vorbei, für neue Services das nicht mehr unterstützen wollen. Und für bestehende Services wird es ab November nächsten Jahres ausgeschaltet.
Und was ist die Begründung? Also was ist auch die Begründung von Cloudflare? Also das klingt jetzt erstmal so, dass für die erstmal gar kein Nachteil entsteht, wenn die das einschalten.
Ich glaube Sicherheitsbedenken. Also es gab eine ziemlich große Diskussion, glaube ich, vor allem im Fall von Cloudflare. Da hat sich auch irgendjemand mit Reichweite sehr lautstark beschwert. Ich glaube, sogar ein Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt. Irgendwie hat sich offended gefühlt, dass Cloudflare das ausschaltet, um so Regimes zu unterstützen, weil es halt oft für Zensurumgehung verwendet wird. Beispielsweise Snowflake von Tor verwendet das. Da haben wir ja auch drüber gesprochen, wie Snowflake funktioniert. Und Cloudflare sagt aber, das war nicht der Grund. Es gäbe Sicherheitsbedenken und damit wäre es dann möglich, irgendwie Requests an Services zuzustellen, die nicht kriegen sollten. Und
okay.
Ich habe es auch nur so ein bisschen überflogen mal und erinnere mich nicht mehr konkret.
Okay.
Wirkte so ein bisschen wie Augenwischerei auf mich. Also bei den Begründungen von Cloudflare hatte ich den Eindruck, okay, aber das ist dann ein anderes Problem. Das müsst ihr dann anders lösen, wenn euch das da irgendwie auf die Füße fällt. Ja. Das ging auch ohne global Domain Fronting zu deaktivieren. Ja. Also, keine Ahnung. Da die Services von Snowflake da ja schon, dieser Broker war das ja, glaube ich, der bei Azure läuft und Domain Fronting verwendet, um erreicht werden zu können aus diesen Browser-Add-ons. Da der schon da ist, wird der wahrscheinlich noch bis November 2023 da laufen können, aber da muss man sich wahrscheinlich was Neues überlegen und das war natürlich ein ganz schöner Weg.
Aber jetzt muss ich ganz blöd fragen, heißt das jetzt auch, dass Snowflake nicht mehr funktioniert?
Wie gesagt, ich denke noch schon, weil der Broker da ja schon läuft. Also wenn du dir jetzt so ein, wie heißt das da bei Azure, dieser Front-Service, so eine Art Proxy klickst, wenn du den jetzt neu klickst, dann bieten sie es nicht mehr an, dann ist es direkt deaktiviert.
Ja.
Wenn du aber schon einen hast, der das gerade macht, dann hast du noch ein Jahr Zeit, also bis November.
Ja, okay, aber das würde bedeuten, also irgendwann wird es nicht mehr funktionieren dann auch.
Genau. Das heißt, hoffentlich haben wir bis dahin irgendwie eine neue Möglichkeit. Oder es gibt doch noch Anbieter, die das machen. Aber ich glaube, von den Großen war Microsoft so der Letzte, der das noch gemacht hat.
Ja, schade. Fängt's gleich mit so einem Downer irgendwie an. Das setzt irgendwie direkt so eine Stimmung für die.
Ja, tut mir leid.
Also.
Was soll ich sagen? Ich wollte das schnell rauskriegen.
Ja, gut. Haben wir noch was?
Ja, eine Meldung. Ich glaube, jetzt haben wir auch nichts Großes mehr, ne? Dann lauft mal alle los und arbeitet an einer anderen Lösung für Snowflake. Ja.
Oh Mann. Ja. Oh. Gut.
Ja, ist so, ne?
Ja.
Haben sie jetzt
so schön, aber
machen sie jetzt einfach so.
Ja. Mit was machen wir weiter? Passt Weiß irgendwas nicht. Von deinen Themen oder?
Dazu direkt jetzt nicht.
Vielleicht können wir, das ist auch noch so eine kurze Ankündigung, die auch gestern so ein ganz kleines bisschen vor ein paar Tagen quasi durch das Netz ging. Und zwar hat, also ich glaube, die meisten werden es mitbekommen haben, Elon Musk hat Twitter gekauft. Ich glaube, für ein Waschbecken oder so, ich weiß gar nicht so. er trug auf jeden Fall ein Waschbecken rein.
Habe ich gesehen, ja.
Ja, genau. Twitter ist jetzt ganz schön kaputt irgendwie. Wir sind auch schon auf Mastodon. Wir müssen noch einen Account für SEQL.fm machen. Er steht auf unserer To-Do-Liste drauf.
Genau. Ja. Aber erstmal die Episode, haben wir gedacht.
Genau, wir machen erstmal Content und Social Media Marketing übernimmt dann unsere Abteilung einfach, die Marketing-Abteilung.
Genau.
Das ist nicht
unser Bier. War das jetzt dein Announcement, dass Twitter
gekauft wurde? Nee, ich bin nur ein bisschen abgedriftet.
Weil das haben, glaube ich, wirklich ein paar Leute mitbekommen.
Ja, genau. Nee, aber ein Problem, witzigerweise sowohl bei Mastodon als auch bei Twitter, ist, dass die Direct Messages nicht verschlüsselt sind. Das heißt also, Twitter-Mitarbeiter können theoretisch einfach auf den auf den Inhalt zugreifen. Und da gab es auch jetzt muss ich mal ganz schnell schauen, wann war das? Dieses Jahr sogar einen Ex-Twitter-Mitarbeiter hat für eine 20.000 Dollar Uhr und eine 300.000 Dollar Einmalzahlung hat er denen direkt Nachrichten weitergeschickt, also Saudi-Arabien. Kann natürlich passieren, wenn wir keine End-to-End-Encryption haben. Ne? Haben wir an der einen oder anderen Stelle ja auch schon mal ein bisschen gesprochen. Ende zu Ende heißt halt nur, dass derjenige, der die Nachricht bekommen soll, die Nachricht entschlüsseln kann. Und im Prinzip das Einzige, was geschützt wurde, ist also die Verbindung zu Twitter selber. Das war eben TLS. Mhm. Und genau, der wurde auch verklagt. Sitzt, glaube ich, jetzt auch hier steht noch, hier faces up to 20 years in prison. Also der scheint dann auch verurteilt worden zu sein, aber wenn, also die Möglichkeit bestände ja gar nicht, wenn wir einfach Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gehabt hätten.
Ja, ne? Korrekt.
Genau, und das ist jetzt, Elon Musk sucht ja jetzt irgendwie nach Features, die wir irgendwie dann Twitter noch einbauen können, und er hat Maximilian Spike gefragt, auch ein Ex-Twitter-Mitarbeiter, ob
der
er
war
das
auch bei
was...
Twitter?
Bitte?
Der Moxie war auch bei Twitter. Ich wusste, dass der für WhatsApp, also Meta, mal was gemacht hat, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ah, okay, der war auch bei Twitter.
Genau, war auch bei Twitter. Und
Signal, natürlich.
Und hat den gefragt, ob er vielleicht nicht irgendwie Bock hätte, diese Krypto, die da so gut in WhatsApp und Signal funktioniert, ob er die nicht vielleicht in Twitter auch einbauen möchte. Wird jetzt unklar, ob das passiert. Ich glaube, laut diesem Artikel war Moxie jetzt nicht abgeneigt davon, aber ja, da ist natürlich noch viel Fragezeichen dran, ob das dann auch im Endeffekt passiert.
Ja. Ja gut, aber da passiert ja viel.
Ich, also ich, Ich fänd's eigentlich besser, wenn es in Mastodon mal implementiert wird, weil aber man weiß ja von Moxie, dass er jetzt auch nicht so ein Riesenfan ist von so verteilten Systemen. Da haben wir auch schon mal, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle gesprochen. Gab es mal einen Kongressvortrag, wo er gesagt hat, dass einfach so verteilte Systeme einfach nicht funktionieren, weil die Kontrolle halt auch dann verteilt ist und dann updatet die Hälfte der Server nicht und also das ist schwer dann oder irgendwelche neueren Protokolle einzubinden. Also weil in Mastodon fehlt eben dieses Feature ganz genauso. Also es gibt, glaube ich, auf GitHub irgendwo einen Vorschlag, wie man es vielleicht besser machen könnte, aber ja, das ist also noch ein kleines Problem. Und ich fand es auf jeden Fall spannend, dass vielleicht irgendwann in Twitter mal dann die Verschlüsselung von Signal integriert ist.
Ja, das stimmt.
Genau.
Vielleicht wird Twitter ja jetzt erst so richtig viable.
Na, die Idee ist ja, also so munkelt man auf jeden Fall, dass Elon Musk ja sowas wie WeChat bauen will. Also WeChat ist ja so ein Allround-Chat-System aus China und das ist dort allgegenwärtig. Also du kannst dort kein Business, du kannst nicht mit Leuten sprechen ohne WeChat. Also das ist quasi allgegenwärtig. Und er möchte sowas hier aufbauen.
Das hat auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Deswegen
das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen.
Gehen wir jetzt einfach mal von aus.
Ja.
Anderes wäre undenkbar.
Ja.
Ja, genau. Ich habe mir so noch zwei Gedanken gekommen gerade, während du gesprochen hast. Einmal genau zu Moxie und dezentrale Systeme und so. Es hat ja auch irgendwie Jahre gedauert, bis es Signal mal außerhalb vom Play Store gab, ne? Also du hattest auch echt Schwierigkeiten, wenn du ein Google-freies Telefon hattest, irgendwie da dran zu kommen. Irgendwann haben sie dann die Option geboten, dir das Android-APK auch von der Homepage zu ziehen. Aber ich weiß, da waren Ewigkeiten Issues offen und er wollte nicht und auch wegen, weil kann man dann nicht kontrollieren und Versionen und keine Statistiken und irgendwie. Und das hat schon so ein bisschen unpassend geklungen für viele. Du machst hier deinen tollen, freien, Ende-zu-Ende verschlüsselten Messenger und so, aber jetzt verteilst du den nur über die Google-Plattform und man kriegt den nicht irgendwie bei F-Droid oder so. Ja.
Ja, und die Sache mit den Handynummern ist da natürlich auch noch mit drin. Ne? Das ist ja dein Unique ID. Ja. Das sind noch so zwei Sachen, die nicht so ganz toll sind. Ne?
Das stimmt. Und zu Twitter noch kurz, habe ich auch die Tage gelesen. GeoHot, George Hotz, macht jetzt wohl ein Internship bei Twitter.
Ich dachte, bei mir ist das vorbeigescrollt, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich davon halten soll. Ich
weiß nicht, ob das eine Trollung sein soll, aber ich glaube nicht tatsächlich. Mhm. Also er hat sich da vorgenommen, dieses drakonische Banner, wenn du nicht eingeloggt bist und irgendwie den Twitter-Account anguckst und sobald du zum dritten Tweet runterscrollst oder so, kommt ja dieses gigantische Log dich jetzt ein, um weiterzumachen Banner. Mhm. Das will er wohl entfernen in seinem Internship.
Okay, es klingt jetzt aber auch nicht so, das klingt eher so, okay, diesen Blockcode entfernen.
Ja, offenbar ist es nicht so trivial, sonst hätte das ja einer der vier Entwickler, die noch bei Twitter sind, einfach entfernen können. Aber wenn du dir dafür GeoHot reinholst, dann muss das schon eine Mission sein.
Ja.
Ja, keine Ahnung, wie sie es da reingebaut haben. Und eventuell will er auch noch eine schöne Suche bauen, hat er getweetet, aber das ist unklar.
Mhm.
Aber fand ich auch verrückt irgendwie. Der hat ja auch schon eine interessante Historie, George Hotz irgendwie, ne? iPhone Jailbreak, PlayStation 3 und so. Da hat er mit Comma AI sein selbstfahrendes Auto Nachrüst-Set irgendwie gebaut und steckt da viel auch irgendwie in künstliche Intelligenz-Implementierung drin. Und jetzt geht er da halt mal eben schnell ein Praktikum machen. Elon hat ihn gefragt. Ich glaube, die kennen sich auch schon, weil die schon mal Kontakt hatten, weil wegen selbstfahrender Autos und Tesla und Elon und George und da haben sie schon irgendwie mal gesprochen.
Mhm.
Macht jetzt halt ein Internship, ne?
Also ich hätte jetzt, weil wir ja gerade über Signal gesprochen haben, hätte ich noch eine Sache, die wir direkt anschließen können.
Mach mal.
Wir hatten ja schon über Serodium gesprochen, ne? Es gibt ja also so einen Black Market, einen Schwarzmarkt bezüglich Exploits, und wir hatten ja da, dass das schon so ein wichtiger Indikator ist, wie, naja, vorsichtig ausgedrückt, wie sicher eine Plattform ist. Und dann war ja lange Zeit iOS Exploit war über, ich weiß gar nicht, über 1 Million, und dann mittlerweile ist jetzt Android wieder dort. Also man hat dort gemerkt, also im Prinzip ist es schon ein Indikator, wie schwierig ist es,
Oder
dort eine Schwachstelle zu finden. Und
zumindest die Nachfrage, ne?
richtig, genau. Und genau, das hat natürlich also sowohl die Schwierigkeit als natürlich auch die Verbreitung von so von Webservern oder Android oder Smartphones und so weiter. Und jetzt gibt es noch gar nicht so lange Zeit, also wenn man da so ein bisschen hinterher recherchiert, Juli 2022 gibt es eine neue Firma, die heißt OpZero, und die bietet jetzt auch Geld für Exploits an. Und was besonders ist, dass sie den dreifachen Preis von Serodium für einen Signal Remote Code Execution Exploit bieten. Den dreifachen Preis.
Oha.
Also 1,5 Millionen für einen Signal Remote Code Execution. Und diese
Krass.
Firma gibt es seit Juli 2022. Also mehr Informationen findet man zu dieser Firma nicht. Und Trommelwirbel, es ist eine russische Firma.
Ja, das
Und
muss ja nichts
ja,
Schlimmes
genau,
sein,
das
ne?
muss nichts heißen, aber das ist schon, also jetzt können wir ein bisschen in die Glaskugel gucken, weil das ukrainische Militär und auch große Teile der Regierung nutzt Signal und Android-Geräte für ihre Kommunikation. Und ja, ich glaube, wir hatten auch schon mal so ein bisschen über die Verschlüsselung, wie das grundsätzlich funktioniert in Signal, mit diesem Double-Reg-Algorithmus so ein bisschen gesprochen. Und das ist kryptografisch schon richtig, richtig gut gemacht. Und es sieht so aus, also man könnte jetzt sagen, dass vielleicht auch das russische Militär halt schon ein paar Probleme hat, die Kommunikation abzuhören. Und also das ist zumindest das, was man vielleicht so da rein interpretieren kann. Ich meine, sicher ist jetzt diese Information nicht. Aber ich glaube, das ist so ein Ansatz dafür, dass die Russen ziemlich gefrustet sind, dass die alle Signal nutzen und die jetzt überhaupt nicht mehr die Kommunikation abhören können. Ja.
Interessant. Ich glaube ja, normalerweise würden die einfach zu Serodium gehen und sich die Signal-Exploits da kaufen. Aber die dürfen bestimmt keine Geschäftsbeziehung zu Russland mehr.
Das kann sein, ja.
Serodium ist da sehr anständig, denke ich mal. Die werden sich dran
Das
halten. Nachher kriegen die
selbstverständlich.
Ärger.
Ja.
Ich meine, das Problem ist ja irgendwie, das ganze Geschäftsmodell ist ja offenbar tatsächlich legal. Das heißt, vielleicht halten sie sich wirklich an dieses Wirtschaftsembargo, weil das ja nicht legal wäre, quasi.
Was ist ein Serodium? Ist das eine US-Firma?
Hätte ich jetzt gedacht, ehrlich gesagt.
Ich bin mir auch unsicher.
Ich meine, ich guck mal in Kontakt rein. Da steht kein Impressum. Also Deutsch sind sie schon mal nicht.
Okay. Ja, was?
Ja, Wikipedia sagt zumindest amerikanisches Unternehmen. Sitz in
Okay.
Washington, D.C. und Europa. Aha.
Ja, okay. Ja, dann.
Ja.
Ja. Aber fand ich
Ja.
zumindest sehr spannend. Also ich könnte mir schon vorstellen, also sowas kann natürlich schon den Kriegsverlauf signifikant ändern,
Klar.
wie wir auch im Zweiten Weltkrieg gesehen haben, dass wenn dann andere Leute die Nachrichten entschlüsseln können, dass das ja den
Ja,
Kriegsteilnehmern einen
natürlich.
großen Vorteil bringen kann. Und man könnte sagen, dass das vielleicht so ein Ansatz ist. Erstens, dass natürlich Signal ganz gut gemacht ist. Also wenn die jetzt schon 1,5 Millionen US-Dollar bieten, Ich habe nochmal nachgeschaut, es sind wirklich US-Dollar, also es sind nicht Rubel oder so. genau, dass die zumindest gefrustet sind, dass sie irgendwie die Kommunikation nicht abhören können. Ne?
Das auf jeden Fall, genau. Und wahrscheinlich muss es auch einfach schnell gehen. Deswegen haben sie jetzt ein bisschen mehr auf den Tisch gelegt.
Genau. Ja.
Aus irgendwelchen Gründen ist da halt die Nachfrage jetzt hoch.
Ja, also, genau. Ja.
Das bedeutet wahrscheinlich, dass es nicht komplett trivial ist. Sonst würden sie selber schnell mal welche suchen oder so.
Ja. Ja. Und die sind also ich meine, Russland ist jetzt nicht schlecht im Sinne von Security. Also die haben da schon auf jeden Fall, glaube ich, gute Leute am Start.
Kaspersky.
Zum Beispiel.
Ja. Zum Beispiel. Nee, hast du recht auf jeden Fall. Ja, klar. Da kam ja auch immer schon viel her und ja.
Ich hatte mal einen Freund, kleine Anekdote, der hatte auch auf seinem Rechner Kaspersky installiert, das ist aber schon super lange her und hatte irgendwie in seinem Zimmer einen Computer laufen lassen, er ist dann zu Bett gegangen und Kaspersky hat dann irgendwann angefangen halt auf Viren zu scannen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, entweder wenn er nichts gefunden hat oder wenn er was gefunden hat, kam so ein ganz so ein Schweinegrunzen irgendwie. Das war so der Sound. Alles klar. Und er hatte aber seine Boxen noch super laut gestellt.
Oh nein.
Und ist dann nachts irgendwann aufgewacht, weil dann dieser Ton irgendwie erkam, entweder das ein Virus gefunden wurde oder keiner, ich weiß es nicht mehr genau. Aber da muss ich mich, da erinnere ich mich immer an Kaspers.
Schön. Ja, ja, würde ich mich auch ärgern.
Ja. Schon, ne? Ja, das fand ich auf jeden Fall ganz interessant, dass die Signalpreise jetzt nach oben gingen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch seit längerem mal wieder die Zerodium-Page aufgemacht, die Payouts. Jetzt, wo ich die gerade offen habe, können wir es auch kurz mal thematisieren. Also Desktop-Betriebssysteme steht Windows ganz oben, $1 Million für eine Windows Remote Code Execution Zero-Click. Halbe Million gäbe es dann schon so für Chrome, Apache oder auch Microsoft IIS.
Und also das muss ich sagen, finde ich ein bisschen überraschend, weil in den Statistiken macht dann nicht dieser IIS überhaupt gar keinen Unterschied. Also ich meine, da ist Apache und Nginx einfach mal 100% dominierend.
Irgendwie verrückt, ne?
Ja, also und das kapiere ich auch nicht ganz.
Eine Viertelmillion ergibt dann wieder mehr Sinn, Microsoft Outlook oder Exchange.
Ja.
Na gut, Exchange, da ist ja so viel im Moment, da kommt ja irgendwie 5-mal im Jahr irgendwie kritische Sicherheitsupdates. Würde ich davon ausgehen, dass es da einfacher ist, vielleicht also, nicht mehr.
Ja, und eine Viertelmillion ist OpenSSL und OpenSSL ist faktisch jegliche TLS-Verbindung ist eigentlich mit komisch, OpenSSL. Ne? Also deswegen hätte ich gedacht, aber okay, keine Ahnung.
Da sind das auf jeden Fall die Top-Payouts. Mhm. Aber ja, Mobile ist noch mal eine andere Liga, ne? Mhm. Wie du eben schon gesagt hast, Android Full Chain with Persistence. Okay, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen mehr als irgendwie nur Remote Code Execution. Mhm. Kriegst du 2,5 Millionen für tatsächlich.
Mhm.
Aber es ist natürlich auch, du brauchst einen Exploit, du musst das ganze Gerät übernehmen und du willst auch Reboots überleben, also persistent sein.
Mhm.
Das ist ein bisschen Arbeit, sowas schön poliert zu machen. 2,5 Millionen aber ist eine Hausnummer. Und auf iOS dasselbe 2 Millionen.
Mhm.
Also auch schon ordentlich. Mit 1,5 Millionen kommen dann schon WhatsApp und iMessage.
Mhm.
Ja, verrückt.
Genau, und dann 1 Million ist WhatsApp. Was ist hier? Das eine ist Zero-Click und das andere ist nicht Zero-Click, ne?
Genau.
Ja.
Da muss wahrscheinlich noch irgendeine Aktion vom User stattfinden und für die 1,5 Millionen, die kriegst du, wenn gar nichts nötig ist.
Und nur 1,5 Million für Signal.
Und nur 1,5 Million für Signal, ja. Reiht sich dann ein mit iMessage ohne Zero-Click und
Telegram.
Facebook Messenger, Telegram, E-Mail-App, Chrome, Safari und WeChat.
WeChat.
Interessant. Okay. Ja, ansonsten, wer jetzt nicht so ambitioniert ist und keine tolle Chain bauen will mit Persistenz und Zero-Click und so, für ein bisschen Taschengeld, also $100,000, reicht es auch schon irgendwie Touch-ID-Bypass Oder PIN-Bypass oder sowas.
Oder ASLR-Bypass.
Ja, stimmt.
Hatten wir Memory Corruption 1 hatten wir ja, genau, hatten wir ja gehabt, die Folge, da hatten wir das ja diskutiert, dass von der virtuellen Speicheradresse einige Bits zufällig vom Betriebssystem definiert werden, um eben Exploits schwieriger zu machen. Und das ist quasi ASLR. Genau. 32-Bit ist das Ganze vorhersagbar oder beziehungsweise brute-forcebar, aber 64-Bit bisschen schwierig. Genau.
Okay. Ja, spannend. Wie sind wir jetzt nochmal auf das Thema gekommen? Ach
Wir sind
so,
von
Russland
Twitter,
bezahlt.
Signal, dann die
Okay.
Russen und dann zu Serodium. Ja, hast du ein
Gut.
Thema, was darauf passt?
Lass uns doch mal kurz über OpenSSL sprechen.
Ja.
Weil man da ja auch Geld für kriegt und so.
Genau, hatten wir auch gerade gesehen, ja.
Genau, die bis zu einer Viertelmillion für eine Remote Code Execution in OpenSSL. Ja, OpenSSL war was los, hat für ein bisschen Aufruhr gesorgt, ne? Und zwar kam am 25. Oktober so ein Announcement von OpenSSL. Ja, hi, Leute, wir sagen schon mal Bescheid, wir releasen in einer Woche am 1. November Version 3.0.7. Enthält auch einen Security Fix und Highest Severity hier ist Critical. Und ich glaube, das letzte Mal Critical in OpenSSL war irgendwie Heartbleed oder so. Jeder Server im Internet war einfach krass gefährdet, super simpel ausnutzbar, Speicherbereiche auslesen. Und dann ist natürlich allen Administratoren, die Heartbleed miterlebt haben, erstmal der Puls hochgegangen, Gottes Willen. Und du sitzt dann da eine Woche und weißt eigentlich nichts und weißt nur, dann soll was kommen. Und dass der 1. November, also der Release Day, war auch noch ein Feiertag in Teilen von Deutschland. Das heißt, es wird sicherlich ein paar Security-Aware-Unternehmen gegeben haben, wo Admins sich dann bereit erklärt haben, am Feiertag mal reinzuschauen, um diesen Notfallpatch gegebenenfalls einzuspielen, weil wenn der wirklich Heartbleed-Niveau hat, dann kannst du das nicht 2 Tage später machen. Dann solltest du das recht direkt machen. Und ja, ich kenne tatsächlich jemanden, der hat dann immer mal wieder reingeguckt im Laufe des Feiertages, war es für ihn tatsächlich auch, um zu patchen. Und das war dann so deutsche Zeit, späterer Nachmittag, früher Abend, 16, 17, 18 Uhr rum oder so, war der Patch dann da. Ja, und dann war das gar nicht so eindrucksvoll. Also, ich glaube, so die Hälfte der Leute hatte Angst und saß da irgendwie mit einer Shell offen irgendwie, um das Update einzuspielen, sobald es da ist. Und die andere Hälfte saß da so mit Popcorn vor dem Internet, um zu gucken, was passiert, ob nochmal sowas wie Heartbleed kommt.
Und die andere Hälfte hat schon ein Skript geschrieben, was dann
Genau,
den
genau.
Exploit automatisiert, ja.
Und ja, dann kam raus, ja, dann jetzt kommt hier unser Patch. Ach, by the way, wir stufen mal von Critical auf hoch runter, auf High quasi runtergestuft. Sind 2 Memory-Corruption-Schwachstellen, 2 Buffer-Overflows im X509-Parser. Aber das ist jetzt gar nicht so trivial ausnutzbar, also ist alles halb so wild. Und also jetzt faktisch waren diese Overflows triggerbar durch das E-Mail-Adressenfeld in den Zertifikaten. Und die Ausnutzung wird dann einerseits dadurch erschwert, dass die meisten Webserver sich ja dem Client gegenüber authentifizieren mit ihrem Zertifikat, aber die wenigsten Webserver Mutual TLS machen, also dass der Client sich auch per Zertifikat authentifiziert. Das heißt, die meisten Server waren erstmal nicht anfällig dafür, sondern tendenziell die Clients, wenn Server schlechte, also manipulierte Zertifikate servieren würden. Und die zweite Hürde war, dass diese Buffer-Overflows erst getriggert werden konnten, nachdem das Zertifikat validiert wurde. Erst danach fand dieser Schritt statt. Und du musstest halt wirklich eine sehr ungewöhnlich aussehenden String als E-Mail-Adresse im Zertifikat stehen haben. Und bei diesem CA-Modell, was wir bei TLS eben haben, signiert ja in der Regel auch noch eine Certificate Authority dein Zertifikat. Und das heißt, die müssten dir das zertifizieren, obwohl du da so einen ganz strangen, langen String irgendwie in der E-Mail-Adresse drin stehen hast. Ja, und dann haben sie gemerkt, die Kombination ist jetzt doch gar nicht mal so häufig stufen wir doch auf High runter. Und tatsächlich gilt es auch nur für OpenSSL 3. Und das ist auch gar nicht so super verbreitet bisher. Also ich glaube, jetzt Ubuntu beispielsweise 22 macht das schon. Aber zum Beispiel auch Ubuntu 20 oder 18, die auch beide noch im LTS-Support sind, also noch unterstützt werden, weil die Long-Term-Support haben, hängen noch auf 1.1.1 rum oder so, was auch noch unterstützt wird. Aber das hatte diese Schwachstellen gar nicht.
Ich dachte, ich hätte eine Seite gefunden, wo das, glaube ich, irgendwie drin war. Ich muss mal gucken, genau.
Ich habe so eine Seite gesehen mit so einer tabellarischen Übersicht, genau. Aber die war unfassbar lang. Da war jedes Security-Produkt drin, irgendwie jede Firewall von jedem Hersteller. Fand ich ein bisschen unübersichtlich.
Nee, ich dachte, es gibt eine ganz nette Seite, xargs.org, da kannst du TLS 1.2 und TLS 1.3, also um das Protokoll zu verstehen, kannst du jedes Byte sehen, was ausgetauscht wird und so weiter. Und ja. Ich dachte, dass die quasi eine neue, die OpenSSL 3.0 benutzt hatten. Aber ich finde das jetzt hier auch gerade nicht mehr. Ja, egal. Never mind. Weiß ich, ich finde jetzt gerade diese Meldung dazu, oder vielleicht habe ich es auch irgendwie überlesen. Egal, auf jeden Fall. Ich glaube genau, es gab nicht so viele, die diese Version wirklich genutzt haben.
Ja, also, wie siehst du das?
Ja, also es ist halt immer ein bisschen schwierig, ne, weil du kriegst einer auf den Deckel, wenn du sagst, ja, ja, es ist kein Problem, und dann ist doch die Kacke voll am Dampfen. Also ich, wie du es machst du es falsch, ne? Also ich glaube, im Endeffekt war es schon richtig, so wie sie es gemacht haben. Weil wenn, und das Problem ist natürlich, dass sie ja erstmal, also dann gucken plötzlich doch eine größere Anzahl an Sicherheitsforscher da nochmal drauf und sagen, oh, Moment mal, da habt ihr was übersehen, das ist doch eine größere Sache.
Ja,
das und dann stimmt. Haben sie es irgendwie low eingestuft. Also ich glaube, es war schon richtig, ich weiß ja auch nicht, es ist im Prinzip egal, wie das, kannst du es ja nur falsch machen. Also,
ja. Also ich habe tatsächlich auch danach dann gedacht, okay, Leute, dafür macht ihr jetzt hier so einen Wind irgendwie, ne? Admins, die am Feiertag kommen, weil Riesenalarm, Critical, alle haben Angst vor dem neuen Heartbleed. Okay, dafür ist das jetzt wirklich nicht so ein Ding. Aber hast schon recht. Hätten sie jetzt direkt gesagt, ja, hier ist, da ist was, und dann, ja.
Ja. Die Kollegen hier von Binärgewitter hatten irgendwie gemeint, das fand ich irgendwie ganz witzig, dass ja schon klar war, dass das nichts Großes ist, weil dazu gab es ja nicht mal ein Logo zu dieser Sicherheitsschwachstelle. Und damit ist eigentlich schon klar und kein
Song. Stimmt, ist ganz gut.
Also sehr, sehr, das war ja schon klar, dass das nichts Großes wird eigentlich.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja. Ja. Gut, die kommen auch oft hinterher, ne?
Ja.
Obwohl, nee, gerade so bei den akademischen Schwachstellen,
da muss
es schon das große Mediale, ne? Boom, von einem Tag auf den anderen kommt es online und es gibt schon Flyer, T-Shirts, alles da, volles Programm.
Ja,
das stimmt, ja.
Da brauchst du hinterher nicht mehr anfangen, musst du das Medial so aufbereiten, das muss richtig geil sein.
Ja. Es war einem halt auch so super schnelllebig, ne? Dann ist der Bug für eine Woche in aller Munde und dann ist wieder weg. Ist wie mit Nachrichten irgendwie, ne? Und ein Jahr später siehst du einen im T-Shirt und was ist das denn? Weiß schon keiner mehr. Ja, verrückt.
Ja, gut, so Heartbeat, das hat sich schon. Erstens war es ein cooler Name, zweitens war es auch ein cooles Logo, das muss man schon dazu sagen. Das haben schon gut gemacht.
War halt auch einfach eine brutale Schwachstelle.
Ja, war auch echt übel.
Muss man auch dazu sagen. Ne? Also Ausnutzbarkeit super leicht, der Schaden recht hoch, also Speicherbereiche auslesen, teilweise dann den Private Key vom Zertifikat oder so. Und
also nicht nur, natürlich auch Usernamen und Passwort, wenn er gerade noch im Ding steht.
Ja, was gerade drin sein
muss. Genau,
also und was genau, Speicher es ist. War halt alles war betroffen. Es gab quasi keine Vorbedingungen. Ja. Ne? Das war einfach, ja, da war nicht irgendwie, du brauchst erst ein Zertifikat von einer CA, wo eine komische Mailadresse drin steht und Client-Zertifikat muss aktiviert sein und so. Das war einfach, ja, schick mal hier DTLS an irgendeinen random Server und krieg mal Speicherinhalt zurück.
Genau, und frag einfach mal, schick mir bitte das Wort Bird zurück und zwar 1024 Zeichen und dann hat er den Speicherinhalt einfach mal mitgeschickt.
War schon gut. Ne? Also, dann füllen wir mal auf, ne?
Ja, genau, dann wir brauchen hier Padding, wo ist es? Speicher.
Er wollte 1000 Byte Antwort, Bird ist aber nur 4 oder so,
Bisschen mehr. Nee, war das ist echt eine echt sehr schöne Schwachstelle gewesen, das muss man sagen, ja.
Das stimmt. Jo.
Das war auch noch so ein, das hat mir dann auch ganz besonders leid. Das war auch so ein PhD-Student, der dieses Heartbeat in seiner Promotion irgendwie da bearbeitet hat und TLS hat, also OpenSSL hat er dann auch schon so ein Code-Review und die haben drüber geguckt und das ist irgendwie durchgegangen und die haben auf den eingeklopft. Also.
Da wurden sogar, Name wurde genannt und
alles. Ja, also
war echt, das war echt schon ein bisschen. Ja, das stimmt.
Also da muss man sich dann auch nicht wundern, dass Leute sagen, nee, also
ich mache hier nichts mehr.
Habe ich keinen Bock, irgendwas zu contributen.
Ja, das stimmt.
Ja, wir schwärmen über Heartbleed.
Ja, also das war noch eine Schwachstelle. Damals gab es noch Vulnerabilities. Heute kommt hier ein Critical Announcement und für was?
Nix, ja.
Heiße Luft.
Genau.
Ja.
Früher, aber damals, als Critical war, war die Kacke am Dampfen.
Ne? Ja, wirklich, ne? Heutzutage. Inflationäre Verwendung der Severity Critical, das prangern wir an.
Ja, sehr gut.
Gut. Womit wollen wir... Ich meine, wo wir gerade bei OpenSSL und Heartbleed und Schlüssel auslesen und so sind, lass uns doch mal über eine andere Methode sprechen, wie man seine Secret Keys oder Private Keys verlegen kann, indem man sie zu GitHub pusht. Ne? Ja,
okay. Ist darf
Oldie nicht? But Goldie oder so, ne? Immer mal wieder, lange bekannt, sollte man nicht tun. Passiert aber einfach immer wieder. Mhm. In dem Fall zum Beispiel kam jetzt raus Toyota. Also vielleicht schon mal gehört.
Das sind die Autos machen, ne?
Genau. Mhm. Die haben was mit Fahrzeugen zu tun. Mhm. Da kam jetzt Anfang Oktober raus, dass sie ein Secret Key bei GitHub liegen hatten, tatsächlich für 5 Jahre.
Für 5 Jahre?
Ja, für 5 Jahre.
Keiner ist das aufgefallen?
Leider nein. Die Entschuldigung ist natürlich schon klar, es war ein Subcontractor und natürlich niemand von Toyota selbst. Mhm. Genau, und die Story dazu ist, dass sie ein neues Telematiksystem entwickelt haben oder eingeführt haben 2014. Also hier Telematik ist so Telekommunikation, Informatik, Schnittstelle. T-Connect heißt es. Ist halt hier, ne? Du kannst dein Auto jetzt remote starten und hast Wi-Fi im Auto und irgendwie Dashboard-Matrix in der Smartphone-App und wie das jetzt alles so ist. Und ja, irgendwie war dann da in dem Code von dem Contractor war ein hart gecodeter Access Key drin für den Data Server, der die Kundeninformationen managt. Mhm. Und das waren so 300.000 Kunden betroffen. Glücklicherweise nur Identification-Nummern und E-Mail-Adressen. Mhm. Also keine Namen, keine Kreditkarten, keine Telefonnummern oder so. Ja, schön ist es natürlich trotzdem nicht, ne?
Aber ich bin schon ein bisschen verwundert, weil man kann, also wenn es jetzt ein richtiger, also Private Key so ist, dann kann man ja, also auf GitHub kann man ja nach Private Key suchen. Mhm. Dann eben die ganzen Repositories angezeigt, die halt versehentlich ihren Private Key hochgeladen haben, statt ihren Public Key oder sowas. Und ich dachte, das machen eigentlich ganz viele und Deswegen hat mich jetzt das ein bisschen gewundert, dass das nicht vorher aufgefallen ist, ja.
Damals, das war 2017 oder so, als es da reingepusht wurde, da gab es vielleicht diese Tools noch nicht. Also es gibt ja jetzt auch Truffle Hawk zum Beispiel, ne? Also viele dieser Tools, die kannst du teilweise irgendwie in Pipelines laufen lassen oder sogar als Git Pre-Commit-Hook
Genau.
einbinden, bevor dann irgendwas committed wird zum Server, läuft es einmal drüber und sucht zum Beispiel nach Strings mit hoher Entropie. Das ist ja schon mal eine ganz gute Möglichkeit, sowas wie ja, Schlüssel zu finden, weil die in der Regel ja hoffentlich eine hohe Entropie aufweisen, weil es einfach zufällige Daten sind. Hat hier wohl nicht stattgefunden. Ich weiß aber auch nicht, ob das 2017 schon so ein Ding war, dass man das macht. Der Subcontractor von Toyota hat das offenbar nicht gemacht.
Ja, okay, das ist jetzt die eine Sache. Im Endeffekt muss man ja froh sein, dass man Git hat. Ich erinnere mich noch,
Klar.
früher bei Subversion konntest du Dateien nicht wieder aus dem Repository entfernen. Also wenn das einmal im Repository drin war, dann war das im Repository drin. Punkt. Du konntest Dateien zwar löschen, aber du konntest ja immer wieder zurück zu diesem Zustand gehen und konntest dir dann diesen Sache wieder, also die Datei wieder rauspopeln. Also im Endeffekt musstest du ein neues Repo anlegen, und im Prinzip verlierst du damit deine komplette History. Aber in Git ist
Okay.
es ja wirklich möglich, die Datei auch so zu entfernen, dass sie nicht mehr recoverbar ist. Ne? Das muss man jetzt vielleicht an der Stelle noch erwähnen, dass das vermutlich haben sie es dann wirklich
Ja.
schnell entfernt und
In dem Fall ist es ja auch nicht so dramatisch, weil du ja einfach das Credential rotieren kannst.
genau, auch das
Also
natürlich.
einen neuen Key generieren und dann ist die Sache ja auch erstmal wieder gut. Aber was weg ist, ist halt schon weg. Und die Daten waren vielleicht weg. Weil ich meine, es war eine ID-Nummer und die E-Mail-Adressen. Und dann hat Toyota halt gesagt, seid jetzt besonders vorsichtig, falls Phishing-Mails kommen oder so. Also die E-Mail-Adresse. Also war jetzt nichts. Es sind natürlich personenbezogene Daten, ohne Frage. Und es ist nicht cool und ist auch doof, dass der Key da 5 Jahre lag. Ja.
Ja, kann passieren,
Naja.
ne? Schwuppdiwupp ist der online.
So ist es. Und
Ja.
ich hab eine Überleitung zu einem weiteren Thema mit einem ähnlichen Fall. Ich weiß nicht, ob du noch dazwischen wolltest, aber zu Autos habe ich auch was Interessantes gelesen die Tage. Das ist ja jetzt modern, dass die Features in Premium-Fahrzeugen
Ach so,
per Abo angeboten werden.
So wie
Fand ich
Heizung,
richtig
ne?
krass. Sitzheizung zum Beispiel,
Genau, vom BMW.
Hardware, alles ist verbaut. Kannst du dir dazu mieten, dann für $20 im Jahr oder so, damit du die auch einschalten kannst. Und das ist halt irgendwie ein Fahrzeug, was wahrscheinlich jetzt nicht 2.000 € kostet, sondern auch eher Premium-Segment angesiedelt ist. Dann zahlst du, keine Ahnung, 70.000 € für dein Auto und dann musst du da noch 19 Jahresabos abschließen für Features. Und tatsächlich, Mercedes hat's auf die Spitze getrieben, ich glaube in ihrem neuen EQS oder so. Da kannst du krassere Beschleunigungswerte freischalten, wenn du eine Jahresgebühr zahlst. Und du kannst auch langsamere Beschleunigungswerte freischalten für eine Jahresgebühr. Also, du hast einen Fahranfänger, der soll erstmal nicht so heizen können. Buch dieses Fahranfängerpaket für ein paar Euro im Monat oder im Jahr. Und wir fahren nur bis 120 km/h und beschleunigen sachte. Verrückt, wo das sich hinentwickelt, ne?
Ja, aber ich weiß, Tesla hat das nicht so krass. Es gibt zwar auch, wenn du zum Beispiel einen Long Range hast, der hat ja nicht die krasse Superbeschleunigung wie der Performance. Die haben aber dann rausgefunden, wir können durch ein Software-Update den Long Range genauso schnell von der Performance machen wie das Performance-Modell. Und das haben sie zwar nicht in einem Abo, aber durch eine Einmalzahlung von 2.000 € kannst du dir dieses
Performance kaufen.
Software-Update holen.
Okay.
Weil das halt theoretisch jetzt, du hast ja ein langsameres Auto gekauft quasi, aber es ist jetzt nicht, aber da hatte ich auch schon so, das fand ich auch schon seltsam, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen,
Ja.
so, dass du jetzt plötzlich, ja, und ich meine, wo geht das Ganze hin? Ich meine, dann ist mal deine Kreditkarte, keine Ahnung, nicht mehr gültig und dann sitzt du in einem Auto und erfrierst, ne? Weil du deine Heizung nicht
mehr. Das ist echt total verrückt. Ja, und vor allem irgendwie bei Services, die man kauft für eine Monatsgebühr, verstehe ich das auch noch irgendwie? Aber du kaufst ja einfach schon das Auto für einen signifikanten Betrag. Du kriegst natürlich auch einen signifikanten Gegenwert. Mhm. 2 Tonnen Material oder so. Aber fühlt sich irgendwie richtig.
Ich bin auch gespannt, ob das die Kunden so, ob das ankommt bei den Kunden.
Weil du liest das Auto ja nicht mal. Du kaufst es ja. Das heißt, sie können ja nicht mal sagen, die Abnutzungserscheinung. Und du speist das Gerät ja auch selber. Also du tankst das ja oder lädst es ja mit Strom auf. Also denen entsteht ja gar nichts dadurch. So, bei einem Online-Service, dann haben die noch Services laufen, hosten deinen Kram, pflegen das irgendwie. Aber da, die verkaufen dir das Ding und dann, ja, aber für die Hälfte der Schalter, die du umlegen willst, musst du hier nochmal Münzen einwerfen. Das ist irgendwie echt, also weiß ich auch nicht.
Ja. Tja. Also, das geht quasi weiter, so wie du deine anderen Geräte schon nicht mehr ownst und auch nicht damit machen kannst, was du willst, geht das jetzt einfach weiter, dieser Trend auf größere Geräte, weil ist ja im Prinzip auch nichts mehr anderes außer ein Computer mit 4 Reifen, ne? Und jetzt kannst du halt auch sagen, das kannst du jetzt nicht mehr machen oder so.
Unfassbar. Und stell mal vor, dem Autokonzern geht's dann irgendwie schlecht und die sagen, das Jahr war nicht gut und so, wir können nicht mehr die Millionen Boni an die Manager ausschütten. Wir müssen jetzt leider die Features, die Preise verfünffachen oder so. Du hast das verdammte Auto schon gekauft, hast dich an deine Sitzheizung gewöhnt, sagst dir, das ist dir die $20 im Jahr wert, dann wollen sie plötzlich $100 im Jahr dafür. Und es läppert sich halt auch, wenn es ein paar, also das kann doch nicht ernsthaft in die Richtung gehen. Macht mich wahnsinnig sowas.
Ja.
Sollte man komplett ignorieren jetzt.
Ja, gar aber nicht Autos ist sowieso nur noch was für Reiche, ne? Ich meine, Klimakatastrophe. Also wäre eh besser, wenn du gehst. Das, ja. Nur am Rande mal erwähnt, ne?
Okay.
Ja.
Ja. Ja, gut. Hat jetzt auch nicht so viel Security, aber.
Nee, es ist ein Trend, der auf jeden Fall nervt.
Ja. Ja. Wir waren ja bei Secrets in Public Repos eingecheckt, ne? Haben wir noch einen? Habe ich noch einen schönen gesehen? Ich kann dir auch eigentlich den Link mal da lassen.
Hau raus.
Eben gar nicht gemacht. Tom Forbes hat einen Blogartikel geschrieben. Dem ist da was aufgefallen. Also der wacht eines Morgens auf und kriegt einen komischen Pull-Request auf sein Projekt. PyPy Data, also hier PyPy, ich weiß nicht, ob PyPy oder Py.
Das ist das PyPy, sagt man, ne? Package-Management-System von Python, ne?
Ja, exakt. Also er pflegt das, PyPy Data, das sucht nach Paketdaten. Also Data zu PyPy und sammelt da alle möglichen Metadaten zu Paketen, die es eben in PyPy gibt. Und das ist irgend so ein komischer Pull-Request, der da kommt und will irgendwie irgendwas bei ihm entfernen. Und er schaut sich das an und sieht dann, dass da irgendwie so ein Projekt EHIP entfernt werden soll. Und dieses Projekt sieht irgendwie nach einem Internal Package aus, das irgendwie versehentlich gepublished wurde im Februar 2021. Und dass sein Datensammlungsprojekt zu PyPy-Paketen irgendwie das noch drin hatte, obwohl das Paket schon gelöscht war aus PyPy, war es in der Datensammlung noch mit drin, weil gelöschte daraus wohl nicht entfernt werden oder nicht immer. Das war wohl sein Fehler an dem ganzen Projekt. So, und er stöbert dann so ein bisschen rum in den Daten von diesem Paket, was schon wieder entfernt war, aber in seiner Datensammlung noch enthalten war, und findet ganz oben einen String, AWS Access Key und AWS Secret Key. Also für den Amazon Web Service Zugangsdaten. Und der Code interagiert dann wohl mit irgendeinem S3-Bucket, also Datensammlungsmechanismus.
Von Amazon, ne?
Genau. Zieht da so Daten runter, irgendwie lädt das irgendwie in Pandas rein und bastelt irgendwelche aggregierten Daten daraus irgendwie, ne? Soweit nicht so dramatisch. Und er hat halt gedacht, ja gut, der Key ist wahrscheinlich schon revoked, der ist ja schließlich irgendwie Februar 21 public gegangen und das Paket wurde ja auch danach wieder entfernt sofort. Ja. Ich habe das jetzt hier dooferweise noch drin. Hat er dann trotzdem mal ausprobiert, die Credentials und er kriegt Zugriff auf den Bucket. Denkt sich, ey, verdammt, sollte man auch mal ändern, wenn man versehentlich was in die Öffentlichkeit pusht. Auch wenn man es dann wieder entfernt, ist es ratsam, die Credentials zu ändern.
Ja.
Dann hat er so kurz mal reingesehen und sieht direkt so Daten in dem Bucket liegen, die Unbehagen bei ihm auslösen. Zum Beispiel covid-patient-details.xlsx. So, okay. Uncool. Dann hat er mal geguckt, was hat der Schlüssel eigentlich so für Berechtigungen? Ja, Administrator Access. Komplett. Also für den ganzen AWS-Account quasi Full Access. Das sollte und müsste auch nicht so sein. Ne? Du kannst ja auch bei AWS irgendwie Credentials generieren, die dann nur auf den Bucket-Zugriff haben und nicht den gesamten Account schmeißen können. Naja. Und es ist total sonderbar alles. Er kriegt dann noch drei weitere Merge-Requests irgendwie auf sein PyPyData-Projekt. Irgendwie, die werden geöffnet und wieder geschlossen und dann so komisch kommentiert mit so total weird irgendwie. Und er sagt dann, Infosys, ich weiß nicht, ich traue denen irgendwie nicht zu, ich revoke jetzt einfach den Key. Ich habe ja den Administrator-Access und er hat dann für sie den Admin-Key quasi entfernt. Er hat gesagt, ich sollte da nicht rumfuschen, aber keine Ahnung, das ist den vor einem Jahr, haben die das public gestellt, wieder entfernt, den Key nicht revoked. Der hat da niemanden gefunden, außer irgendwie Sales-Kontaktmöglichkeiten auf der Homepage und hat dann einfach, also keinen Security-Kontakt oder sowas und hat dann halt einfach den Key entfernt. Und ja, er war ziemlich angefressen. Er schreibt auch dann direkt in seinem Blogartikel so, du kannst ja mal hier die Webseite von Infosys angucken. Die haben einen Haufen Buzzwords, die irgendwie mit Information Security zu tun haben und auch einen Haufen Stockfotos, die auch irgendwie zeigen sollen, dass die da so super Business, Infosec, alles. Aber was sie da so tun, ist nicht so cool.
Ja, ich sehe, ich habe den Blogartikel hier gerade aufgemacht. Hier steht auch, dass diese Daten irgendwie von dieser John Hopkins Hospital sind, oder?
Möglich.
Ist jetzt kein kleines Krankenhaus, ne? Also.
Ah ja, stimmt. Ja.
Also ich glaube, das ist schon echt eigentlich ein größerer Fuck-up.
Wir haben ja jetzt auch nicht reingeschaut. Wir wissen ja nicht, ob das jetzt nur irgendwelche aggregierten, die haben ja zum Beispiel auch dieses Dashboard gebaut. Ob das jetzt aggregierte Erkrankungszahlen oder sowas sind, aber Patient Details klingt erstmal nicht gut.
Nee, klingt nicht gut, ne. Nee. Und wie sieht das aus? Also wenn du jetzt den Key revokest, die echten User können natürlich sich einen neuen Key anlegen. Ne? Also er hat quasi...
Das hoffe ich, dass das nicht der einzige war. Ja. Wir haben nur den einen.
Ja, also das wäre jetzt, da hätte ich halt jetzt, also vielleicht gedacht, das sollte man vielleicht schon nochmal gucken, weil wenn jetzt plötzlich irgendwelche Daten nicht mehr, das Krankenhaus irgendwas, dann irgendwas nicht mehr funktioniert, weil der Key plötzlich revoked ist.
Wäre schon ein bisschen doof. Ja. Aber ist natürlich auch eine sehr schwere Abwägungsfrage, ne? Lass ich jetzt irgendwie Patientendaten hier offen liegen, die theoretisch jeder einsehen kann, oder entferne ich erstmal den Zugriff, aber dann können die vielleicht 3 Tage nicht irgendwie nicht gut arbeiten. Ich würde wahrscheinlich vom Bauchgefühl her sagen, da sollten jetzt hoffentlich keine Operationsgeräte, die irgendwie wichtig für eine OP sind, irgendwie Zugriff auf den Bucket benötigen, damit sie funktionieren oder so. Dann kommen vielleicht irgendwelche Daten, können schlechter abgelegt werden oder irgendeine
Ja.
Akte muss noch manuell irgendwie getragen werden, anstatt automatisiert. Ja, schwierig. Er hat es jetzt einfach so gemacht.
Ich sehe schon die ersten Todesdiagnosen, wo dann dran steht, AWS Key Revoked.
Ja, das wäre schon gar nicht so lustig
Konnte
eigentlich.
man, konnten, wir konnten nicht operieren, AWS Key Revoked. Ja.
Oh Mann, ey. Bitte nicht.
Ja, nee. Oder vielleicht
Bitte
gibt es so
nicht.
auch so ein Abo-Modell. Wie bei dem Auto, weißt du, dass du dann sagst, ja, das Gerät kannst du jetzt nur nutzen, wenn du 40 Euro im Monat Updates bezahlst.
Das glaube ich ehrlich gesagt, ist schon so, oder?
Für medizinische Geräte?
Also vor allem größere, glaube ich, die schließt du, glaube ich, nicht ohne irgendwie Wartungsvertrag ab, oder?
Okay, aber Wartungsvertrag wäre ja erstmal was anderes, als wie bei diesem
Ja, das
Automodell,
stimmt.
dass du für
Ja, das
Features
stimmt.
zahlst, ne? Und dann sagst du, ja,
Ja.
nee, dann kriegst du jetzt, nee, also Leben retten kannst du jetzt erstmal nicht mehr, ne? So ein paar andere Sachen eh
Ja,
noch.
hast
So
du recht.
Diagnosen erstellen, ja, aber Leben retten, das musste, das ist jetzt teurer geworden,
Du
sorry.
kannst mit der freien Version kannst du die Diagnose noch erstellen, aber wenn du was dagegen tun willst, musst du das Premium-Modell kaufen.
Please pay to access full features.
Ja,
Das wäre schon mies.
Jo, das
Ja.
war wirklich mies.
Ja, wir lachen, ne? Und im halben Jahr gibt es die ersten Meldungen darüber.
Hoffentlich nicht.
Ja.
Hoffentlich nicht. Ja, das waren jetzt auch so die beiden Fälle von pusht mal nicht eure Secrets public.
Ja.
Und wenn, dann revoked.
Genau.
Und macht nicht komische Merge-Requests auf in irgendwelchen Repos.
Na?
Ah.
ja, wir können bei Keys, wenn wir mal bei Keys gleich bleiben wollen,
Ja, mach mal.
es gab auch vor ein paar Tagen einen richtig schönen Blogartikel. Okay, und zwar gibt es eine Ransomware, eine russische Ransomware mit dem Namen Zeppelin. Und die gehört wohl zu der Familie dieser Buran-Ransomware. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Nee.
Gibt so eine Familie, die auf, glaube ich, auf dem, zumindest auf dem eher ähnlichen Code-Basis schon mal aufbaut. Und Zeppelin ist ein Nachfolger von dieser Ransomware. Also Ransomware ist natürlich, wenn wir auf dem System sind, dann verschlüsseln wir alle Daten und hinterlassen eine schöne Textdatei und ein paar Bitcoins würden dann entsprechend den Key dann kriegst du den Key dazu wieder. Und jetzt muss ich kurz gucken. Da gab es gibt eine Security-Firma, die sich Unit 221B nennt. Und die haben diese Ransomware oder ein System gehabt, auf dem diese Ransomware lief. Und die waren ein bisschen pisst, weil es gibt, glaube ich, also es gab, glaube ich, schon Fälle, wo die Ransomware-Betreiber irgendwie gemerkt haben, so, oh Mist, wir sind jetzt da irgendwie in einem Krankenhaus, das ist vielleicht doch ein bisschen uncool. Und haben dann gemeint, ja, okay, never mind. Wir ziehen
Ja,
weiter.
stimmt.
Jetzt muss ich aber gucken, wie war das da? So, genau, die sind dann da ein bisschen, diese Security-Firma ist hat da ein bisschen den Hals voll gekriegt, weil diese Ransomware lief auf Non-Profit- und Charity-Organizations, wie zum Beispiel Homeless Shelters und so.
Okay.
Und ja, die haben natürlich jetzt kein Geld, solche Dinge zu bezahlen,
Ja,
ne?
klar.
Und dachten sich, sie gucken sich das mal ein bisschen genauer an. Und haben dann sich das ein bisschen genauer angeguckt. Und haben dann erstmal versucht, okay, mit was verschlüsseln die das Ganze? Und dann hatten sie disassembliert und haben so rausgefunden, okay, scheint der Hauptalgorithmus, mit dem die Verschlüsselung wohl passiert, ist 260-Bit RC4, Stream Cipher.
Okay.
Genau, wobei komme ich gleich noch dazu, das ist, also wird eingeklammert. Und irgendwie scheint auch AES 256 CBC Mode genutzt zu werden mit einem 16-Bit EV und irgendwie RSA auch. Also scheinen irgendwie mehrere Krypto-Algorithmen da beteiligt zu sein. Und wenn es ist also so, dass Zeppelin quasi ja durchgeht, alle Dateien verschlüsselt und danach alle Key-Material irgendwie entfernt. Ja. Und teilweise wird sogar die ausführbare Datei auch entfernt, damit eben nicht rausgefunden werden kann, wie die Sachen verschlüsselt wurden. Genau. Sie hatten aber jetzt das Glück, dass sie quasi jetzt eine Möglichkeit hatten, das zu analysieren und haben dann immer ein bisschen tiefer gebohrt und haben dann gemerkt, dass dieses RC4 nur Obfuscation ist. Also haben sich schon ein bisschen die Hände gerieben. RC4 ist jetzt auch nicht das sicherste Stream-Cipher, aber das war bloß nur für Obfuscation. Also es wird nur genutzt, um Dinge komplizierter zu machen. Es ist nicht der eigentliche, die eigentliche Verschlüsselung.
Mhm.
Genau, also die Dateien werden alle mit AES, CBC, 256 verschlüsselt und der Schlüssel, den sie dort nutzen, jetzt hoffentlich kriege ich das hin, ist ein RSA 512 Public Key, der zufällig auf dieser Maschine erzeugt wird.
Mhm.
Und der wiederum, also den nutzen die für die AES-Verschlüsselung und der wird wiederum, dieser RSA 512 Public Key wird wiederum verschlüsselt mit einem statischen RSA 2048 Key, der überall gleich ist. Ja, und wenn man jetzt also die, also RSA 512 ist nicht mehr der neueste Scheiß.
Ja.
Blöderweise war das erste Problem, also sie dachten dann super, das klingt ja schon mal ganz spannend, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, die Sachen zu entschlüsseln, weil das ist ja dann der Key, der für die AES-Sachen genutzt werden kann.
Mhm.
Aber das größte Problem war an der Stelle dann schon mal, also nicht das größte Problem, ein Teil des Problems, das steht für einen bestimmten Zeitraum von 5 Minuten, steht das in der Registry drin. Und danach wird dieser Key quasi rausgelöscht.
Okay.
Das heißt, sie mussten so im Live-System quasi mal zuschauen und hatten dann aber die Möglichkeit, den Public Key, der Private Key wird natürlich dazu genutzt für die AES-Verschlüsselung, aber der Public Key von RSA steht für eine kurze Zeit in dem Registry drin.
Mhm.
Und den konnten sie gibt so ein paar Analyse-Tools, so Speicheranalyse, wie du quasi Teil der Registry wieder herstellen kannst und so weiter. Sie hatten so ein 5-Minuten-Window, wo sie das wieder herstellen konnten und sind, das sind jetzt so Windows-spezifische Tools, die sagen mir auch ehrlich gesagt nichts. Auf jeden Fall waren sie in der Lage, diesen Public Key wieder herzustellen.
Der kleine Public Key, 512.
Genau, richtig.
Okay.
Richtig.
Mhm.
Also das heißt, der wurde jetzt noch nicht verschlüsselt mit diesem statischen RSA, mit dem längeren Key, sondern sie haben es geschafft, quasi den kleineren da rauszuholen. So, und jetzt muss man wissen, RSA, ja, kaputt ist es nicht. Aber RSA, es gibt so einen ganzen Forschungsbereich in der Zahlentheorie, die immer besser werden in Primfaktorzerlegung. Also das ist, also RSA baut grundsätzlich auf Primfaktorzerlegung. Also wir können relativ schnell zwei Primzahlen zusammen multiplizieren und bekommen eine große Zahl raus. Es ist aber wohl recht schwer, von dieser großen Zahl die Primfaktoren zu berechnen oder beziehungsweise auszuprobieren.
Also genau, die Grundannahme war ja, dass es nicht geht, die zurückzurechnen, sondern dass man es wirklich einfach ausprobieren muss. Und wenn man dann zwei sehr große Primzahlen hat, die man multipliziert, dann muss man halt echt viel probieren, bis man wieder auf die beiden Zahlen zurückkommt, wenn man nur das Produkt hat.
Genau. Und das Problem ist, dass diese Forschung da echt schon recht weit ist. Diese Forschung nennt sich, oder die Methode, die ja bisher am besten funktioniert, nennt sich General Number Field Sieve. Und die sind in der Lage schon, also es gab 2019, haben die einen RSA 768 Bit Key innerhalb von 2 Jahren knacken können.
Okay.
Und dann dachten die sich, 2019, wir haben 2022, wir haben einen 512-Bit-Key, das werden wir ja wohl hinkriegen. Hatten dann ein paar Freunde noch gefragt und hatten dann insgesamt 20 Server zur Verfügung mit insgesamt über, und jeder dieser Server hatte 40 CPUs.
Okay.
Und dann haben die mit insgesamt 800 CPUs innerhalb von wenigen Stunden diesen 512-Bit-Key von RSA knacken können.
Okay.
Und konnten dann damit die Daten, weil das war ja der Private Key, ist ja dann genutzt worden für die AES-Verschlüsselung, konnten somit die Daten wieder alle entschlüsseln.
Ah.
Und ich fand das ganz, erstens finde ich es cool, dass man quasi mal so ein bisschen mit den gleichen mit Angreifermethodiken dann nutzen konnte und dass man den Key wiederherstellen konnte. Also das finde ich erstmal eine ganz coole Sache.
Ja.
Und das ist dann auch so, es gab dann wohl auch andere Firmen, die von Zeppelin betroffen worden sind, und nachdem da auch schon ein paar Firmen kurz vor, ja, okay, lass mal bezahlen, wir brauchen unsere Daten, war dann so eine Meldung vom FBI, ja, wartet mal noch kurz. Wir sind da in Kontakt mit so einer Security-Bude, die in der Lage sind, diesen Key innerhalb von ein paar Stunden wiederherzustellen. Also bezahlt mal noch nicht. Ja, und die haben hier einen großen Artikel dazu geschrieben, der echt sehr lesenswert ist. Und ich fand das auch nochmal spannend, diese RSA-Sache eben so ein bisschen zu diskutieren. Also der Default-Key bei RSA ist, glaube ich, wenn du mit PGP einen RSA-Key anlegst, sind bei 2048. Und es scheint auch noch relativ sicher zu sein. Und wenn du RSA 4000, was ist das, 96, glaube ich, ne? Wenn du da einen Key anlegst, dann scheinst du da auch noch ganz gut oder gut sicher zu sein.
Ja.
Aber es sieht halt schon aus, also so 512 in wenigen Stunden. Also ich weiß nicht, das ist schon so ein, ist schon so ein Geschmäckle dabei, ne? So bei RSA. Also
das stimmt.
Dass da zumindest die Forschung sehr weit geht, ja. Und da viel Erfolge erzielt werden. Und das, vielleicht kann man an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass diese ganze Kryptographie ja ein bisschen verwandt ist mit diesem P versus NP Problem. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Primfaktorzerlegung ein NP Problem ist. Das heißt, es ist ein schweres Problem, wofür es keinen einen schnelleren Algorithmus gibt, außer wir müssen Brute Force die Dinge durchprobieren, aber wir haben dafür keinerlei Beweis. Das heißt, wenn jetzt morgen einer ums Eck kommt und meint, guck mal, ich habe hier diesen Algorithmus, damit kann ich ganz schnell Primfaktoren-Zerlegung machen, dann haben wir alle ein riesengroßes Problem. Also es ist manchmal nochmal ganz spannend, oder ich finde das immer wieder erstaunlich, dass das eigentlich so ein bisschen auf dieser Basis basiert so ein bisschen unsere ganze Kryptographie. Ne? Also ich würde mal sagen, es wird die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt morgen einer ums Eck kommt, ist nicht so groß, aber ich meine, mit Quantencomputer und so weiter gibt es ja schon theoretische Algorithmen, womit die RSA quasi ja schon ziemlich ein großes Problem hat. Ne?
Ja, man kann es halt noch nicht in der Größe der aktuellen Schlüssel durchspielen, aber genau, für kleinere schon. Ja, müssen wir von weg.
Ja, genau. Also RSA kann man auch nutzen mit entsprechenden Schlüssellängen, aber ich man muss halt echt schon große Primfaktoren, also Primzahlen haben. Das ist, das sind jetzt nicht irgendwie, also und man muss halt auch wissen, also für uns groß heißt halt nicht für so einen Computer groß. Also alles, was für uns große Zahlen sind, ist für den Computer mal keine große Zahl und kann innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde einfach zerlegt werden. Mhm. Ja, also 500 RSA 512, schlechte Idee. War jetzt dort eine gute Idee für diese Ransomware, weil man dort eben den Key wieder herstellen konnte und konnte dann wieder auf die Daten zugreifen. Ja, fand ich einfach auch einen echt netten Artikel. Diese Ransomware ist in Delphi geschrieben, war mir jetzt auch
ehrlich okay. Gesagt,
ja, war ich wusste nicht, dass die dann
verrückt.
Auch, ja, vielleicht ist das natürlich auch, na gut, die wird schon älter sein, ne, mit den das,
vermutlich.
Die keine neueren Bücher in Russland kriegen über neuere Programmiersprachen oder so. Ne? Ich weiß auch nicht.
Ich naja. Glaube, das wird es hier nicht sein. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass sie vielleicht von 2000 ist. Einfach
ja.
Ransomware.
Ja. Nee, war da Delphi noch der heiße Scheiß?
Ich weiß es nicht.
Bin auch irgendwie unsicher. Also,
ich habe hab nie was in Delphi gemacht.
Ich auch nicht. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, den ganzen Artikel. Den können wir gern dann natürlich in die Shownotes packen.
Mhm. Ich schaue gerade. Nee, ich habe hier Delphi ist nur eine Entwicklungsumgebung. Ah, nee, Programmiersprache Delphi. 95, Delphi 1 wurde 95 veröffentlicht. Aber es geht auch noch weiter. Delphi 2007 vor Win 32.
Mhm.
Delphi 2009. Delphi Prism. Delphi 2010. Oh, okay. Nee. Also Delphi ist noch...
ist noch ein...
Delphi okay. XE8 2015, Delphi 10.3 Rio 2018,
okay.
Alter, wie weit geht das? Ah, hier, Delphi Community Edition 2018 erschienen, also ist noch, Delphi 11 Alexandria wurde am 11. September 2021 veröffentlicht, dann sind nur wir das und Delphi ist immer noch heißer Scheiß.
Aber ich, sehe gerade, das ist ja quasi Pascal, ne?
Mhm.
Also du findest quasi, du musst da auf Object Pascal gehen, um quasi dann, das ist, oder hier steht auch zeitweise Delphi Language genannt wurde. Hm.
Okay.
Gut, da bin ich.
Unklar.
Ja. Aber es ist ja, also es könnte natürlich auch einfach schwierig sein, wenn du das Ganze in der Sprache schreibst, die keiner kann. Das ist natürlich auch, dann findest du auch wenig Leute, die das vielleicht reverse engineeren können, ne?
Ja, vielleicht. Ja,
wobei natürlich, ja, also wenn du dann irgendwie den Disassembly-Code hast, dann
naja,
brauchst du
ja
keine
wieder bekannt.
Details.
Ja. Aber du erschwerst es natürlich, weil ja. Dann vielleicht da ein paar Strukturen auftauchen.
Genau. Ja.
Die man da noch nicht so kennt. Ja, interessant.
Ja.
Auch einfach so eine schöne Geschichte irgendwie, ne?
Ja.
Haben sie da irgendwie NGOs und sowas getargetet und dann diese Gruppe, die sagt, oh nee.
Ihr Schweine.
Ihr Arschlöcher. So nicht.
Ja.
Und ja. Jetzt habt ihr uns. Jetzt,
ja.
Jetzt beißen wir uns da rein. So.
Genau, also die Firma hat den dann auch wohl da gesagt, ja, nee, kriegt ihr mal ein paar Wochen Zeit, schaut euch das mal ein bisschen genauer an, ist bestimmt spannend.
Ja, ist cool.
Und dann haben die das Ding komplett zerlegt und war wohl auch wirklich nicht ganz einfach, dieses Obfuscation, also selbst als sie dann die Keys haben, also der RSA-Key musste dann nochmal mit so einem RC4 nochmal entschlüsselt werden, aber die ersten, ich weiß gar nicht, 32 die ersten 32 Zeichen waren dann von RC4 schon der Key. Also es war halt viel Obfuscation, was noch on top ist. Das heißt, als du eigentlich schon den Key hattest, musstest du halt nochmal ein paar Schritte machen, um dann wirklich den eigentlichen Key zu haben. Und die Entschlüsselung war dann wohl auch so, dass dann die eine Datei und ein Teil davon in diese Datei war dann unten ein anderer Schlüssel, den du dann wieder nutzen konntest für eine andere Datei. Es gab einfach viel Obfuscation noch on top, was halt die Sache ja einfach schwer macht. Und ich glaube auch an der Stelle vielleicht die Leute einfach demotiviert, ne? Also du beißt dich da vielleicht wirklich mal ein, zwei Wochen rein und dann ist einfach immer noch, musst du immer noch so viel Obfuscation-Scheiß machen, um dann wirklich zum Erfolg zu kommen. Also vielleicht spekulieren dann auch Leute da drauf und sagen, naja, vielleicht hat dann einfach viele Leute einfach keinen Bock mehr weiterzumachen.
Mhm. Ja, nee, wirklich interessant.
Ja, also solltet ihr von Zeppelin betroffen sein,
ihr braucht 20 Servers ab 40 CPUs. Ja, genau.
Ja. Dann bezahlt nicht. Es gibt Lösungen.
Ja. Der Name ist so an Sherlock Holmes angelegt, nehme ich an, ne? 221B. Das war doch hier Baker Street.
Das kann Baker gut Street sein, 221B ja,
war doch diese Adresse von Sherlock. Ich dachte direkt, irgendwas klingelt, als du gesagt hast, Unit 221B. Dann habe ich nochmal nachgeguckt.
Das stimmt. Ja. Das stimmt.
Ja, Detektive, passt ja.
Mhm. Gut, ja, das ist, ja stimmt, du hast recht. Gar nicht so ein, das ist ein cleverer Name dann, ne?
Ja. Mhm. So. Ich hätte noch ein Thema. Ich
könnte ja, hau raus.
Könnte mal übernehmen hier. Und zwar, kennst du die sogenannten Google Dorks?
Nee.
D-O-R-K.
D-O-R-K, nee.
Das sind so Kniffe für Google-Suchen, mit denen man Schwachstellen finden kann. Also simple Methoden sind einfach, du suchst irgendwie, du kannst ja Google so Codewörter mitgeben, File-Type ist PDF oder sowas.
Mhm.
Beim Suchen. Und dann kannst du genauso auch sowas machen wie in Path ist irgendwie WordPress Version 7.1 oder so. Oder irgendwie PHP BB ist irgendwie an der und der Stelle enthalten und der spuckt dir alle Foren aus, die eine verwundbare PHP BB Version enthalten, damit du die dann irgendwie kompromittieren kannst. Und
D-O-R-K hast du gesagt.
Genau.
Google Weil das heißt auch. Ja Trottel und Depp und Idiot und so, ne? Okay.
Aha. Okay.
Ja, deswegen war ich jetzt ein bisschen, ich muss nochmal, na gut. Das sind halt ja, Google-Deppen, ne?
War mir nicht bewusst, aber
ja, okay.
Wahrscheinlich, genau, ja. Also es geht halt darum, verwundbare Webanwendungen zu finden.
Mhm,
hauptsächlich, denke ich mal, genauso natürlich auch irgendwie spezielle Dateiformate oder so, aber da in dem Kontext von Google Docs ist es halt so, du findest das schlechte WordPress-Plugin irgendwie, damit du alle diese Maschinen hops nehmen kannst.
Mhm.
Und jetzt hat Positive Security einen Blogpost geschrieben über URL-Scan.io Docs quasi. URLscan.io ist ein Service, die nennen sich selbst A Sandbox for the Web. Und zwar kannst du da URLs reinkippen und die machen dann so Analysen und sagen dir irgendwie, ob die URL vielleicht fishy ist und du kriegst einen Screenshot und du kriegst so Metainformationen zu der URL. Und dieses URL-Scan.io hat auch, wie man das irgendwie von SSL Labs quasi kennt, so eine Liste von Recent Queries. Also die letzt eingegebenen URLs, die untersucht werden sollen, die werden da so angezeigt. Ne? Mhm. Das kennt man ja auch. Und wenn man nicht aufpasst, erscheint man da. Wenn man nicht irgendwie Hidden oder Private anklickt vorher, dann steht die URL halt da. Also so weit, so gut. Ganz interessante Page irgendwie, kannst du dir halt angucken.
Das ganz kurz, ich bin gerade offen gemacht, das ist natürlich fies, ne? Weil du kannst die URL eingeben und als der dicke Button daneben ist erstmal Public Scan. Also du musst quasi schon die Optionen aufklappen,
genau,
um dann nochmal Unlisted oder Private zu machen. Das macht natürlich erstmal keiner wahrscheinlich, ne?
Exakt. Und das ist auch ein Problem, zu dem wir noch kommen.
Okay.
Also nicht der Button, aber der generelle Umgang von UL-Scanner.io mit, wie sie damit umgehen. So, der zweite Schritt ist aber, du siehst die Recent Scans auf der Frontpage. Es gibt aber auch eine Suchfunktion, um bereits gescannte URLs zu suchen. Und du kannst sogar sehr detailliert suchen, nämlich mit dieser Elasticsearch Query Language. Also du kannst da sehr feingranular Suchbegriffe eingeben, um in bereits gescannten URLs bei URL-Scan zu suchen, die public sind, die halt nicht als private markiert worden sind.
Ja.
So, dann hat sich das dieser Researcher von Positive Security, Fabian Bräunlein heißt er, einen schönen Blogartikel auch geschrieben, hat sich das mal angesehen und so ein bisschen damit rumgespielt und stellt sich raus, es gibt verdammt viele Security-Produkte. Da dieser neueste Scheiß ist SOAR-Produkte. S-O-A-R, Security Orchestration, Automation and Response. Große Firmen, weit ausgerollte Sicherheitssysteme, die alles automatisch machen. Und die beinhalten häufig so Dinge wie E-Mail-Security-Produkte, die zum Beispiel eingehende E-Mails untersuchen und zum Beispiel auch darin enthaltene URLs checken. Dann gibt's natürlich sowas wie Webproxies, Webgateways, die irgendwie, wenn jemand auf Links klickt oder URLs eingibt, die dann erstmal, bevor du darauf durchgelassen wirst als Mitarbeiter, der Corporate Proxy checkt dann auch erstmal, was weiß ich über diese URL, ist die vielleicht irgendwie als malicious bekannt oder so. Und es gibt wohl Produkte von diesen, also solche SOA-Produkte, die URL-Scan verwenden, um die URLs zu prüfen. Das heißt, dass erstmal alles, was ein Mitarbeiter aufruft oder anklickt oder was per E-Mail an ihn zugestellt wird, wird erstmal bei URL-Scan eingekippt. Und das nicht immer
als private. Sagen, wahrscheinlich nicht als private, genau.
Und dann hat er, dieser Fabian, der Autor, hat er halt mal so ein bisschen gegrübelt und mal so ein bisschen, was könnte man denn da so finden, wenn man mal kreativ ist? Und hat halt mal nachgesehen. Und natürlich Passwort-Reset-Links. Du sagst, ich habe mein Passwort vergessen. Du kriegst per E-Mail den Reset-Link mit dem Token in der URL, um ein neues Passwort zu setzen. Dein scheiß Security-Product submittet den erstmal als Public-Liste zum URL-Scan.
Ja.
Und er hat da für alle möglichen Seiten irgendwie Passwort-Reset-Links gefunden. Selbiges gilt natürlich für Account-Creation-Links irgendwie, ne? Du willst hier einen Account da und da machen. Alle möglichen Invitation-Links zu allen möglichen Services, wo du E-Mail-Adressen deiner Kollegen angibst, damit sie in dein Team eingeladen werden oder so. Und da hängt ja immer in der URL dann dieses Authentication-Token mit dran. Telegram-Bot, irgendwie API-Keys, die irgendwo per URL übergeben wurden. DocuSign-Signing-Requests. Shared Google Drive Files, Dropbox File Transfers, SharePoint Invites, Discord Invites, von irgendwelchen Governments sogar Zoom Video Chat Invites, wo dann die Credentials zum Beitreten von dem Zoom Raum drin sind, WebEx Meeting Records, PayPal Invoices, Money Claims, DHL Package Tracking Links, also
you name alles, it.
Ja, wirklich, es war wirklich unfassbar, also großartig. Teilweise so Amazon Gift Delivery, da kannst du wohl dann Links verschicken, wer drauf geht, kriegt einen Amazon Gift Card oder so, also das war schon ordentlich, also sehr witzige Idee, die ihm da gekommen ist, als er den URL-Scan gesehen hat und sich gedacht hat, da könnte man ja mal gucken, und das hat er sehr gründlich getan. Und auch so, er ist Security Researcher, also er hat auch den Anspruch herauszufinden, warum ist das so und kann man die Situation nicht irgendwie verbessern. Hat tatsächlich auch direkt Kontakt aufgenommen dann mit URL-Scan und die haben ihm auch Informationen gegeben, die haben teilweise auch Dinge umgesetzt, die haben dann auch explizit gewisse Queries entfernt von der Live-Suche erstmal, weil er gesagt hat, ey Leute, was ich hier alles finde, Ist krass. Und er hat dann tatsächlich ein paar Experimente auch gemacht, hat E-Mail-Adressen gesammelt, die er dort finden konnte, weil er dann da auf die ganzen Links, die er dann so gefunden hat, draufgegangen ist, sondern teilweise wurde die E-Mail-Adresse angezeigt oder er war in irgendwas drin oder in einem DocuSign-Dokument stand dann irgendwie, an wen das eigentlich gesendet werden sollte und sowas. Hat dann Testmails generiert mit unique URLs, die er diesen Adressen zugestellt hat. Er hat natürlich einen super netten Text dazu geschrieben. Hi, mein Name ist so und so, von da und da, Security Researcher, ich mache hier einen Test und da habe ich ihre E-Mail-Adresse gefunden, darüber und darüber. Und hat dann halt einfach geguckt, ob die sofort bei URL-Scan auftauchen, nachdem ihr die E-Mails versendet. Und das ist halt irgendwie in der Hälfte der Fälle passiert, grob von dem, was er rausgeschickt hat. Und ein Fall ist besonders herausgestochen, das war dieser DocuSign-Link, den er gefunden hat. Das war tatsächlich ein Arbeitsvertrag, den ein Mitarbeiter, der neu bei einer Firma angefangen hat, die haben ihm per DocuSign den Arbeitsvertrag geschickt. Und der fand das gar nicht so witzig, dass sein Arbeitsvertrag da irgendwie auffindbar ist quasi, also öffentlich im Netz, geschützt durch dieses Authentication-Token, was an der URL dranhängt.
Was
Und die
du aber
Firma
ja
hat
in der
das,
Datenbank drin hast bei URL-Scan,
genau,
ne? Naja, also
genau.
ist öffentlich, ja.
Wenn da nicht nochmal ein zusätzliches Secret irgendwie drauf liegt, was dann eingegeben werden muss. Und die haben sofort sich zurückgemeldet und die Firma auch und sind dem komplett auf den Grund gegangen und die haben tatsächlich rausgefunden, das war eine Fehlkonfiguration in ihrem Security-Tool. Da hätten sie irgendwo sagen müssen, nutzt die URL-Scan-API, aber macht das bitte private und nicht public.
Ja,
Und
aber
das
warum
hatten
ist
sie
denn das
nicht
nicht
eingestellt.
Default?
Genau.
Also.
Es ist halt also es gibt mehrere Vektoren hier. Einmal URL-Scan selber bietet jetzt in deinem Account, wenn du dir da einen Bezahl-Account machst, einen API-Key kriegst, den du dann in dein Security-Portfolio einpflegst, haben die jetzt für den Account-Admin eine globale Setting, die man setzen kann. Alle Anfragen über diesen Account sind bitte private. Und dann, ab dann hast du diese Sorge nicht mehr. Die haben sie jetzt aber erst eingebaut also auf die Zusammenarbeit mit dem Security Researcher hin. Und bei den Tools vorher war es halt super kompliziert irgendwie. Also diese Visibility Settings im Account, die waren irgendwie wohl schwer konfigurierbar. Du konntest dann also für die Integration je nach Tool irgendwie setzen, ob public oder private, aber manchmal auch nicht. Aber manchmal hat dann das eigene Scan-Tool das wieder überschrieben. Also weißt du, da hast du dann quasi in deinem gesamten Security-Orchestration-Ding gesagt, bitte private. Aber das Web-Gateway war irgendwie auf public gestellt und hat dann trotzdem als public submitted. Und lauter solche Ungereimtheiten haben halt da reingespielt, dass sie da unfassbar viele gefunden haben von diesen sensiblen Daten.
Aber darf ich mal sagen, wenn du auf der Webseite bist, da scrollen auch immer noch die ganze Zeit URLs mit einem Authentication-Token rum, ne?
Ja, hoffentlich keine Firmen mehr oder nicht mehr durch große Security-Tools oder weniger. Du kannst ja auch nicht alle erwischen. Die Suche haben sie wohl angepasst, dass du die nicht mehr so leicht history-mäßig in der Suche findest. Aber ja, wenn jemand da live seinen Link hinsubmittet als public, dann erscheint er da natürlich immer noch und ist auch immerhin noch public. Darfst du sagen, übrigens.
Was darf ich sagen?
Weil du sagtest, darf ich das hier sagen? Also hier scrollen immer noch.
Ja, so,
Aber
ja. Also, ja, ich bin
klar.
ja jetzt gerade in irgendeinem OneDrive drin, ne? Von, also,
Wirklich.
ja, da
Das
ist
ist
halt
ja
gerade eine URL
unfassbar.
mit so einem Authentication-Token vorbeigescrollt, ne?
Ach, guck mal, ich habe hier gerade einen File-Share gefunden zu Mega. Ich weiß nicht, ob man da reingucken will.
Ja, ich auch nicht.
Okay, jetzt habe
Also,
ich schon gedrückt.
ja, jetzt ist schon zu spät.
Nee, nee, nee. Aber ja, klar. Also die Recent Scans siehst du immer noch.
Also, im Prinzip, aber jetzt nochmal, jetzt muss ich mal, jetzt was macht URL-Scan nochmal? Die gucken, ob das eine phishy Webseite ist und dann nehmen die, scannen die das und gucken, ob da vielleicht irgendwie
Genau, du kannst ja mal drauf gucken. Also du siehst halt irgendwie
Ja.
diese Webseite, welcher.
Will ich jetzt meine Homepage angeben oder unsere?
Lieber nicht.
Ich mach's private,
Nee,
hä?
mach ruhig public, mach mit diesem Administrationstoken, was wir mitgeben, um in die Admin-Oberfläche zu kommen.
Okay, auf. Token ist gleich. Okay.
Also
So.
ja, gut. Gucken wir
Soll
uns das
ich mal
mal an.
machen? Soll ich mal klicken?
Ja, hast du public gemacht?
Ja.
Dann müsste ich es ja jetzt sehen, wenn ich reloade. Kommt vielleicht erst, wenn das Ergebnis da ist. Macht er jetzt erstmal eine
Ja,
lange
genau, dauert
Untersuchung?
noch. Wir browsing your web. Jetzt habe ich, bin da.
Wir sollten nicht, jetzt haben wir wirklich unsere Page genommen, ne?
Ja, klar.
Ja, es sind auch, glaube ich, zu viele. Also hier, die taucht noch nicht auf. Ich bin am F5 drücken die ganze Zeit.
So. Und was sehe ich jetzt?
Man, du hast es private gemacht, oder?
Nee.
Ja,
Public.
ich sehe hier nichts.
Ja, das wird wahrscheinlich nur ein Aus, wenn hier so viele sein. So, und jetzt bin ich aber ein bisschen, also jetzt sehe ich hier Ergebnisse mit Screenshot, genau wie du gesagt hast. Das ist.
Lastpass.com hat gerade jemand eingegeben. Gucken wir mal, ob die nicht irgendwie fishy sind.
Und also hier steht jetzt No Classification. This is the only time Zachwald FM was scanned on who
Ja, so ist es.
Okay.
Ja, kann er nichts zu sagen.
Nee, er kann er bei uns kann er nichts dazu sagen.
Also du siehst halt so ein bisschen, ne, wo Verbindungen hingehen, was eingebunden wird.
Ja, du siehst auch quasi links, wohin die gehen.
Genau.
Das Zertifikat kannst du dir angucken und so Sachen. Also okay.
IP-Adresse, AS. Also es ist jetzt nicht.
Aber im Prinzip die Idee dahinter ist, dass du das reinkippen kannst und der sagt dir im Moment, das ist jetzt echt eine fishy Webseite, da klickst du am besten nicht drauf. Das ist so die
Genau,
Idee
also
dahinter.
genau, das ist dieses Feld URL-Scan.io verdict, no classification, sagt er jetzt bei
Genau.
uns. Genau, ist die Idee dahinter, dass dann du da was rauskriegst, was vielleicht sogar maschinenpassbar ist und dein Web-Gateway oder so sagt dann halt, hier, du kommst hier nicht weiter auf die Seite, weil die ist, weil URL-Scan sagt, die ist böse.
Aber jetzt bin ich ja, also jetzt würde mich das zum Beispiel mal interessieren, weil viele Phishing-Webseiten nutzen Schwachstellen in anderen Webseiten und bauen sich da so ein Mini-PHP-Skript, was einfach Username, Passwort in irgendeine Textdatei packt. Aber die URL war ein Webshop, die letzten 20 Jahre war das ein Webshop und jetzt hängt halt dahinter noch irgendwie was dran und dann fertig. So.
Ja.
Das würde mich jetzt zum Beispiel interessieren, sind die in der Lage, weil wenn das jetzt hieß, ja, das wurde das erste Mal gescannt, dann könnte ja zum Beispiel auch der Indikator, ja, das ist ein Webshop, das war der letzten 20 Jahre schon ein Webshop, der ist völlig legitim und jetzt plötzlich liegt aber ein Phishing-PHP-Skript da oben drauf, ob das System dann sagt, ja, halt Vorsicht, jetzt sieht's doch komisch aus.
Keine Ahnung.
Ich schau mal. Das
Ich
interessiert mich
schau mal, ich habe
jetzt.
da zufällig einen Webshop, bei dem ich weiß, dass da
Nee.
noch.
Nee, aber ich
Ja.
habe
Ach so, wir nehmen gerade noch die Folge auf, ne?
Au.
Wir wirken gerade beide so vertieft in URL-Scanner.io.
Nee,
Ich
also
wollte
das
noch.
ja, bitte erzähl einfach
Ich
weiter.
kann
Ja,
ja
ich
genau
ja
zwischendurch mal
genau.
erzählen, ich wollte noch kurz, er hat auch, der Autor von Positive Security von dem Blogpost, hat noch eine interessante Methodik vorgegeben, wie man quasi, was man damit noch anstellen könnte. Und zwar, wie er das gemacht hat, suchst du dir die E-Mail-Adressen raus, sendest dann diese Mails mit Unique Links und guckst quasi, wo die Links zurückkommen. Also wo automatisierte Tools in place sind, die quasi automatisch die URLs submitten. Und für diese E-Mail-Adressen kannst du ja einfach Passwort-Reset-E-Mails anfordern auf allen möglichen Pages, die du dann direkt aus URL-Scan rausfischen kannst. Und dann hast du einen Account übernommen.
Sehr gut.
Ja, was machst du jetzt da?
ich dachte, ich finde irgendwo eine Phishing-Webseite, wo das der Fall ist, weil das ist halt, die poppen halt auf und dann kommt wieder eine neue und ja, okay. Hätte jetzt mich interessiert, ob URL-Scan das in der Lage gewesen wäre, das zu identifizieren. Ja?
Also mein Bauchgefühl sagt, hab da mal nicht so viel Hoffnung.
Ja, genau. Also, und dann ist es halt, das ist eben auch mein Bauchgefühl. Also vielleicht, wenn du jetzt eine Phishing-Webseite wirklich aufbaust, dann von ground up quasi, dann könnte ich mir vielleicht schon vorstellen, dass das dann klar ist. Aber da funktioniert ja zum Beispiel das Google Phishing-System ja deutlich besser. Also da meldest du halt eine Webseite, die Phishing ist. Und wenn halt, ich vermute mal, in einem gewissen Zeitraum mehrere von diesen Meldungen reingeht, dann bekommst du halt diesen Warning-Banner angezeigt. Und der ist ja auch bei Firefox integriert und bei allen Browsern irgendwie. Und ja, das basiert ja auf einem anderen System. Du sagst, das ist Phishing.
Genau. Und
wenn es eben sehr viele Unabhängige auch sagen, das ist Phishing, dann kriegst du die Warnung angezeigt. Aber hier sagt ja keiner, das ist Phishing. Hier sagt ja, ja, prüf mal diese URL und welche Indikatoren. Ich meine, du bekommst hier den DOM-Baum und Domain-Tree und so weiter und Zertifikat und so weiter. Aber
auch das sieht alles nicht so aus, als würde das evaluiert werden.
Ja.
Also, sonst hätten sie ja jetzt schon irgendwie ein Urteil abgeben können zu unserer Page.
Ja, eben.
Wenn sie das scannen, das, ja, keine Ahnung.
Genau, deswegen vermute ich, das wird quasi auch viel darauf aufbauen, auf vergangene Scans vielleicht.
Mhm.
Ja, und wie gesagt, dann ist dieser Angriff, und das ist halt leider, also in meinem Job sehe ich das halt öfter, dass da, dass das eine bekannte Domain ist, wo halt irgendwie in Indien Webshop ist für Schokolade, und da ist halt ein PHP-Skript, haben die halt eine Schwachstelle gefunden, und die nutzen die, um ihre Phishing-Webseite zu hosten. Ja.
Ja.
Und ich würde mal davon ausgehen, dass dieses System das eben nicht findet.
Mhm. Ja.
Ja. Ich guck mal gerade, hab ich sie gefunden?
Das ist schon spannend.
Ach ja, genau, das war. Ich muss mal gucken. Ah ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob die URL noch gültig ist. Ja, die ist sogar noch gültig. Wunderbar.
Ja, pack mal rein.
Die schmeiße ich jetzt mal hier rein. Dann mache ich aber mal einen Private Scan hier.
Den macht er privat, ne?
Ja, das wird einem gar nicht mehr angezeigt, wenn du die Sache schon drin hast. Jetzt muss ich nochmal rausgehen. So, jetzt gehe ich direkt hier auf Private. So, jetzt schmeiße ich die URL rein.
Jetzt denkst du zumindest, das ist Private. Ah nee, der Button wird dann sogar gelb.
Genau.
Okay.
So, und? Also jetzt bin ich gespannt.
Erkennt er?
Ja, no classification.
Ja.
Ich meine, das ist eine Phishing-Webseite.
Ja.
Eindeutig. Tja. Es wurde auch schon 55 Mal gescannt. Also ehrlich gesagt,
woher soll der das wissen?
Wieder Haken.
Ja, okay, wunderbar.
Ah, sie nutzen auch Google Safe Browser. Also dann muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist wahrscheinlich ein Proxy für Google Safe Browsing API.
Ja.
Nur, dass der auch noch alles public macht.
Jetzt gucke ich mir mal so Domain Tree. Ja. Also, die haben auch ein richtiges Zertifikat. Ah, natürlich, das können halt.
Ach, davon hängt's ab, ob du ein valides Zertifikat hast.
Ja,
klar, nicht. Weil die Fischer würden ja niemals ein Let's Encrypt-Zertifikat erstellen können.
Ich habe keine Ahnung.
Also das waren noch Zeiten, ne? Als du sowas daran erkannt hast, dass die Browserwarnung kommt, dass das Zertifikat ungültig ist. Ah.
Ja.
Gut, bevor du da jetzt komplett drin versinkst,
sorry.
Lass uns das Thema mal wechseln.
Ja, abschließen, ja genau. URL-Scan, toll.
Ja.
Kannst du richtig viel Geld zahlen, damit dir jemand sagt, ob dein Zertifikat abgelaufen ist?
Ja, für das eigentliche Feature musst du ja nicht mal zahlen. Du kannst ja uneingeloggt einfach Suchen durchführen oder monitoren, was da gescannt wird, public. Und da kommen manchmal juicy Dinge vorbei, ne?
Ja, also du musst bezahlen, damit die deine Privacy quasi invaden und.
Nee. Du, wenn du bezahlst, hast du sogar das Bonus-Feature, dass du ja sagen kannst, für den ganzen Account wird bitte alles private gescannt. Also lohnt sich.
Ja, das wird aber, also es wird hier aber angepriesen, ne? Phishing URL-Feed, super geil. Kriegst sofort Bescheid, dass es eine Phishing-Webseite ist. Hat bei meinem ersten Versuch nicht funktioniert.
Ja, gut, einen haben sie jetzt nicht erkannt. So. Einen einzigen ist ihm durchgerutscht.
Ja. Ja, okay. Naja.
Ja. Das kann passieren.
Ja.
Die kennen auch nicht jede Phishing-Page. Die Analyse schlägt schon mal viel.
Ja.
Das
wird manuell gemacht, oder?
Dass da jemand sitzt,
ja, natürlich.
Das anguckt und dann sein oder? Urteil fällt.
Mhm.
Ich gehe davon aus, ne?
Ja, deswegen dauert das auch so lang. Dann also ja. Gut. Ich meine, im Prinzip, diese ganzen Informationen, das sieht jetzt so aus, dass du das im Prinzip natürlich, dass das ein Tool, ja, sorry, ein
Tool. Du kannst nicht aufhören.
Ja, ich.
Ist okay. Ja, ich verstehe, was du sagen willst. So viel
dieser Infos Podcast hat es jetzt gesponsert nicht. Von URL-Scanner.io.
Wolltet ihr schon immer mal Authentication-Tokens, Paketverfolgung, Passwort-Reset-Events von anderen Leuten sehen? Geht auf URL-Scanner.io.
Ja.
Gut. Also.
Ja, das ist richtig gut.
Du hast schon recht. Es ist eine fragwürdige Balance zwischen sinnvoller Security-Nutzen und Security-Desaster, das es anrichtet.
Ja.
Ja, so ist es manchmal.
Gut.
Auf jeden Fall sehr cooler Blogartikel von Fabian von Positive Security. Coole Idee auch einfach und schön verfolgt und viel gefunden und
Spaß
gemacht.
Ich finde es halt auch immer eine tolle Sache, wenn sich Leute das mal ein bisschen genauer angucken, weil wir hatten ja auch schon oft diskutiert. Ich meine, da wird mit der Angst gespielt statt vielleicht überlegte oder wohlüberlegte Security-Strategien zu fahren, wird halt irgendwelche Endpoint-Security-Produkte, 5 davon auf den Sachen installiert und hofft dann, das Problem irgendwie in den Griff zu bekommen und stattdessen sieht man halt, dass das, wir hatten ja auch schon über Antivirenprogramme auch gesprochen, ist diskutabel, wie man das so finden möchte, aber es gibt halt faktisch, öffnet man halt auch immer einen Angriffsvektor, der halt wohl überlegt sein sollte. Ja, und das sieht man dann bei solchen Dingen halt auch immer mehr.
Ja. Ich würde mal weitermachen.
Ja, das haben wir gedacht.
Okay, pass auf. Du kannst jetzt wählen zwischen einer netten kleinen Recherche, die auch jeder von uns hätte mal zu Hause machen können.
Ja.
Oder einem richtig dicken Brummer.
Ja, komm, nimm den Brummer.
Jetzt schon?
Ja, wir sind ja schon bei 2 Stunden. Nimm den Brummer.
Wir machen doch eh beide.
Also es ist eigentlich egal, was du nimmst, ne?
Ja, du hast recht. Ich wollte erst das andere machen, aber ich habe dich ja gefragt, jetzt sagst du Brummer und dann habe ich festgestellt, ich würde eigentlich lieber gerne das andere machen. Dann, ich hätte gar nicht fragen sollen.
Ja, eben, das ist jetzt dein Problem. Gut,
machen wir den Brummer. Okay, also, ging auch recht groß durch. Du kennst wahrscheinlich die Pixel-Telefone von Google, ne?
Ja, habe ich schon mal gehört, ja.
Ja, ich auch.
Ja.
Recht bekannt. Da gab es einen Lockscreen-Bypass.
Aha, okay.
Also die
welches
Story.
Pixel?
Alle.
Hm.
Die letzten auf jeden Fall.
Okay.
Pass auf. Ist so ein Bughunter. Der heißt David Schütz. Der hat einen super Blogpost über diesen Bug geschrieben, über den er gestolpert ist. Also, der kommt irgendwie von einer langen Reise. Er ist müde und durch, sein Akku ist fast leer, er schreibt irgendwie gerade noch eine Nachricht mit 1%, hofft noch, dass die durchgeht. Geht sie aber nicht, der Akku geht aus. Der schließt also an, bootet sein Telefon neu, muss seine SIM-PIN eingeben, weil das Telefon ja neu gebootet ist, ist noch irgendwie total verbacken und gibt 3-mal die falsche PIN ein. Ärgert sich, sucht sich dann sein Schreiben mit der PUC raus, findet das, gibt die PUC ein, legt eine neue PIN fest, und hat dann komisches Verhalten, weil normalerweise nach dem Neustart gibst du ja die PIN ein, musst danach aber nochmal das Gerätepasswort oder Passcode eingeben, weil irgendwie Fingerprint Unlock oder so geht ja noch nicht nach dem ersten Reboot. Da ist ja noch alles verschlüsselt. Also setzt dann die neue PIN, kommt dann aber nicht zu seiner Device-PIN-Eingabe, sondern zu so einem komischen Screen Pixel is starting. Nee, Fingerprint. Es wird nach dem Fingerprint gefragt, er gibt ihn und dann kommt dieses Pixel is starting. Und dann denkt er sich, irgendwas stimmt hier nicht. Und es geht auch nicht weiter. Also es läuft und läuft dann dieses Pixel is starting und er sagt sich, das ist komisch. Also er sollte gar nicht nach dem Fingerprint fragen, weil es ist ja ich habe ja neu gestartet, das Gerät. Und jetzt geht's hier nicht weiter. Das ist ja sonderbar. Naja. Er schläft sich erstmal aus nach der Reise. Er guckt sich das Verhalten dann nochmal genauer an. Spielt das ganze Szenario nach. Reboot, PIN dreimal falsch, Puck, neue PIN setzen und wieder Fingerprint. Und wieder dieses Pixel is starting. Und dann lässt er diesen PIN-Change mal weg und dann gibst du die PIN ganz normal ein nach dem Reboot und dann fragt er auch nach deinem Passcode fürs Device und dann bist du drin und so ganz normal. Dann denkt er sich irgendwas aber komisch, wenn ich halt hier diese via Puck eine neue PIN auf der SIM setze, dann ist da irgendwas nicht ganz und er denkt sich irgendwie Race Condition, irgendwas komisches, läuft die ganze Zeit immer wieder dieses Reboot, dreimal PIN falsch, Puck, neue PIN und probiert irgendwie so ein paar Variationen davon, immer dasselbe Ergebnis und immer dieses Pixel is starting und dieses Frage nach dem Fingerprint. Irgendwann wird ihm das Rebooten zu lästig. Und er macht einfach den SIM-Tray auf und zu, um so quasi die SIM-PIN-Abfrage zu enforcen im Lockscreen. Macht dasselbe, Puck eingeben, neue PIN setzen.
Stopp, stopp, stopp. Also das heißt, du machst den, wo die SIM-Karte drin ist, machst du quasi auf, schiebst sie
Genau.
wieder rein und dann sagt er, Moment, jetzt musst du quasi die SIM entsperren, gibst
Genau.
dann dein PIN dreimal falsch ein und dann musst du natürlich
Genau.
den Puck eingeben. Okay, jetzt bin ich bei dir.
Richtig. Also er hat quasi dasselbe nochmal gemacht. Nur anstatt das Gerät neu zu starten, hat er die SIM-Tray auf und zu gemacht, quasi. Ja, gibt dann die neue PIN ein und sieht auf einmal seinen Homescreen. Denkt sich jetzt, Moment, hatte ich nicht gelockt? Und dann lockt er nochmal den Screen, ne, quasi, macht den wieder an und dann fragt er halt nach dem Fingerabdruck. Er macht nochmal SIM auf und zu, dreimal PIN falsch. Puck ein, neue PIN, Wumms, ist auf seinem Homescreen. Hat also Fingerprint-Lock umgangen.
Ja, aber mit der Puck, oder? Also du brauchst ja immer noch die Puck und das ist ja so eine zehnstellige Nummer.
Ja, aber damit solltest du nicht die Gerätesperre umgehen, weil das ja dafür da ist, die SIM aufzumachen. Und ein Angreifer, der dein Telefon in der Hand hat, was eingeschaltet ist, kann ja seine eigene SIM-Karte reintun.
Ach so.
Und hat dann Zugriff auf deine ganzen privaten Daten, weil dein Lockscreen gebypassed wurde. Das ist schon ein dickes Ding.
Okay, hast du recht. Ich dachte, du brauchst natürlich, das heißt, der Gerätelog, ja, okay, das stimmt.
Ja, und was ganz klar. Das ist natürlich geschuldet allen, die immer schreien, wir wollen unseren Provider selber wählen. Telefone müssen ohne SIM-Lock verkauft werden. Damit würde das nämlich nicht gehen, wenn dein Telefon SIM-Lock hätte
Klar.
und du nur deine Vodafone-SIM reintun kannst. Aber nee, Quatsch. Aber es ist natürlich total verrückt, was da passiert. Und die bisherigen Beobachtungen legen ja nahe, dass irgendwie der Lockscreen weggeschmissen wird, offenbar, wenn man dann die neue SIM-PIN festlegt. Und wenn das Gerät frisch gebootet ist, sind die ganzen Daten ja noch encrypted. Du musst ja dann deinen Device-Code eingeben, um überhaupt erstmal aufzumachen, um an deine Daten zu kommen. Und das geht dann nicht. Und dann hängt der in so einer Loop irgendwie und kommt nicht weiter. weil er nicht danach gefragt hat. Aber wenn, so, wie das ja bei den Telefonen heutzutage ist, dass du einmal nach Reboot unlockst und dann wird aber der Schlüssel vorgehalten, offen gehalten und du kannst ja dann einfach mit dem Fingerabdruck oder Face an und kommst du wieder rein. Wenn das einmal stattgefunden hat, wird einfach dann der Lockscreen weggewischt, offenbar. Und das Telefon ist zugänglich, inklusive aller Daten.
Okay, ja. Also jetzt verstehe ich das, wenn du... Das ist natürlich dann schon ein dickes Ding. Ja.
Das ist ein dickes Ding, ja. Mhm. Das ist ja, stell nur mal vor, irgendwie Geheimdienste, hier Einreisebehörden, wenn man ihr Telefon, die du ja teilweise frei machen musst, das haben die gar nicht mehr nötig dann. Mhm. Gibst du denen dann Pixel, tun die ihre eigene SIM rein, dreimal PIN falsch, puck, neue PIN und Dankeschön, alles offen. Mhm. Ja. Also ganz schön.
Ja, das ganz ist ein größeres Brett dann auf jeden Fall, ja.
Genau. Hat er sich dann mal ein bisschen umgesehen, hat er gesehen, guck mal, Google bzw. Alphabet, die haben dieses VRP, Vulnerability Reward Program. Mhm. Da steht sogar Lockscreen Bypass bis zu $100,000. Denkt er sich, alles klar. Ne?
Ich schon mal die Hände gerieben, ja.
Kann ich mir einen URL-Scan-Premium-Account kaufen mit dem Geld. Und ja, submitted dann halt den Bug-Report, ne? Steps to reproduce, alles schön aufgeschrieben. Nach 31 Tagen kriegt er eine E-Mail, ah ja, Duplikat. Sagt er, okay, dann halt $0, schade, 100.000 oder 0,
ja.
Bisschen ungünstig.
Ja,
ja dann aber nichts weiter. Einen weiteren Monat später, also zwei Monate, nachdem er quasi einen Lockscreen-Bypass, der durch ein Kindergartenkind durchzuführen ist, in allen aktuellen Pixel-Telefonen reported hat, immer noch nichts gehört, fragt halt nochmal nach. Kriegt so ein Template zurück. Irgendwie, danke für deine Anfrage. Wir arbeiten an einem Fix irgendwie, ne?
Techniker ist informiert.
Genau das. Noch einen Monat später ist er auf einer Bug Bounty Konferenz von Google selbst in London. Escalate heißt die. Escalate und dann mit so einer 8 am Ende.
Ah, okay.
Escalate. Ziemlich cool, alles in Caps Lock. Ist er dann halt da irgendwie Anfang September, vor zwei Monaten der September, September Security Patches kommen rein für Android, er installiert seine Updates, probiert es dann im Hotelzimmer am Tag vor der Konferenz nochmal, geht immer noch, ne? Geht einfach immer noch, irgendwie drei Monate ins Land gezogen. Gerade Google, ne, die ja, wenn deren Project Zero was findet, sind die ja Disclosure-mäßig sind die ganz schön krass am Start irgendwie, dass die mal ihre Deadline auch nur um einen Tag verschieben. Ja, naja, auf der Konferenz hat das dann so ein paar Google-Engineers gezeigt, ne? So, oh, hey, wisst ihr schon, ich habe da so einen Trick, ich kann Lockscreen-Bypass und so. Die so, ja, klar, genau. Also, nee, wirklich, habe ich vor drei Monaten submitted an euer Security-Programm.
Ja.
Mit dem heutigen Update ist immer noch nichts gekommen. Zeigt das dann da so ein paar Leuten, sticht sich dabei noch in den Finger, weil er irgendwie mit dem SIM-Raushol-Tool Pixar irgendwie und
ins Auge.
Wie er das betont in dem Blog, ein echter Google-Engineer legt ihm ein Pflaster um den Finger an. Okay. Ist auch ganz witzig geschrieben, auf jeden Fall, der Artikel. Ja, und da hat das halt ein paar Leuten gezeigt. Und wie das halt so ist bei diesen Großkonzernen, du brauchst jemanden innen drin, der sich irgendwie deiner Geschichte mal annimmt. Mhm. Sonst passiert da manchmal nichts. Von außen ist das schwierig. Und er setzt dann auch noch von der Konferenz in dem Bug-Report-Ticket, sagt er, yo, ich habe entschieden, Mitte Oktober mache ich Disclosure. Schreibe ich einen Blogpost. Ihr könnt ja im Oktober, Anfang Oktober ja noch patchen mit den monatlichen Security-Updates. Ja, kriegt eine Antwort, ja, wir planen den Patch im Dezember zu releasen. Er sagt, ja, okay, aber ich würde jetzt dann doch bei Oktober bleiben. Es sind schon über drei Monate um und so. Und plötzlich nimmt das Ticket ein bisschen mehr Fahrt auf, ob es jetzt an dem Disclosure, den er plant, liegt oder daran, dass er das live irgendwie Google-Mitarbeitern gezeigt hat auf dieser Konferenz, die vielleicht das Ticket intern eskaliert haben, weiß man jetzt nicht so genau. Es wird nach einem Meeting gefragt, ob er vielleicht irgendwie ein Hangout joinen würde oder Google Meet oder was auch immer die
Leute nutzen. Was die da alle nutzen, ja.
Ja, ja. Und ja, haben wohl ein super Gespräch gehabt, wo sie alles nochmal durchsprechen. Er sagt halt, er fühlt sich irgendwie ein bisschen verarscht. Er hat das Gefühl, er nimmt dieses Problem wichtiger als Google. Es sind so viele Pixel da draußen, die haben alle einen Lockscreen-Bypass der Güteklasse 1 und angeblich ja sogar ein Duplikat. Das heißt, die wissen wahrscheinlich schon noch länger davon irgendwie und nichts passiert. Jeden Monat kommen Updates, aber das Ding geht einfach immer noch und es ist super kritisch und keiner tut irgendwas.
Ja.
Und die verstehen das alles und sie erklären ihm, das geht leider nicht so schnell. Wir haben auch total viele Leute, die auch Android nutzen und die anderen Hersteller und riesige Testsuits und ja, das muss alles eingeplant und getestet und der Schedule ist alles, ist, das kriegen wir so schnell nicht nochmal rein. Aber wir planen jetzt, das in November schon reinzuziehen in die Updates, nicht erst im Oktober. Und zwei Wochen später, also sie sagen dann, für November planen sie das Update. Er sagt in einem Meeting aber noch, ey, ich bleib bei Oktober. Zwei Wochen später kriegt er eine Mail, ja, hi nochmal. Ja, wir haben gesagt, ist ein Duplikat, aber nur weil du so ein Nervbatz bist, arbeiten wir jetzt wirklich an einem Patch. Deswegen kriegst du jetzt doch eine Bounty, 70.000. Wenn du wirklich im Oktober noch disclosen willst, dann wäre cool, wenn du uns irgendwie vorher schickst, was du disclosen willst. Und er schreibt in seinem Blogpost schon bevor er die Mail mit der Bounty-Notification erhalten hat, hatte er schon entschieden, dass er dann doch erst im November disclosen möchte und nicht schon im Oktober.
Ja, okay.
Weil das jetzt irgendwie 3 Wochen wären und warum soll er das jetzt publik machen, wenn in 3 Wochen der Patch kommt, die kann er jetzt auch noch warten. Hat er angeblich schon vor der Bezahlung. Ob Google ihn mit der Bezahlung vielleicht nochmal motivieren wollte, ist jetzt auch unklar.
Ja, okay.
Auf jeden Fall hat Google tatsächlich mit den November-Updates jetzt das Update geschippt, was den Fehler behebt. Er hat seine 70.000 bekommen und hat dann nach dem November-Update jetzt den Blogpost rausgehauen. Und tatsächlich ist jetzt auch klar, wie es dazu kommen konnte. Es ist wohl tatsächlich ein Fehler in der Implementierung von diesem Lockscreen, also irgendwie dieser Oberklasse von diesen Lockscreens, weil der SIM-PIN-Screen ist auch einer von einer Art Lockscreen und der eigentliche Lockscreen ist auch eine Art Lockscreen, beide von dieser Oberklasse. Und in dieser SIM-PIN-PUC-Geschichte, wenn du eine neue SIM-PIN setzt, danach wird irgendwie eine Methode aufgerufen, die diese Oberklasse vom Lockscreen beendet, weil der PIN-Dialog verschwinden soll, nachdem man via PUC eine neue PIN gesetzt hat. Weil aber der eigentliche Lockscreen auch davon erbt, wird der auch weggeballert dann irgendwie in dem Fall. Also ja, ganz schön dickes Ding, ehrlich gesagt.
Es zeigt aber natürlich, also ich finde es ganz cool, weil wir reden ja bezüglich Security schon auch oft sehr positiv über Google. Ich meine, besonders so Project Zero, die machen schon, die sind schon, die wissen schon, wie Security funktioniert an sich. Ja? Und aber bei solchen Fällen sieht man halt dann doch, ich meine, es ist auch nur ein großes Unternehmen und ja, was machen, also das war halt dann trotzdem ein riesen Fuck-up im Prinzip, ne? Aber ist denn jetzt rausgekommen, dass wer denn das zuerst reported hat?
Ist ehrlich gesagt nicht ganz klar. Ich habe aber an anderer Stelle davon gelesen, nämlich bei GrapheneOS. GrapheneOS haben wir mal eine frühe Folge gemacht, da hieß es aber noch Android Hardening Project, der Name kam erst später, eine gehärtete Android-Variante auf dem AOSP basierend, also dem Android Open Source Project. Die haben nämlich diesen Blogpost auch kommentiert bei Twitter und Mastodon und haben gesagt, dass sie irgendwie, ich glaube, im Frühjahr diesen Jahres Ungereimtheiten im Verhalten mit dem Lockscreen festgestellt haben und bei AOSP einen Bug aufgemacht haben tatsächlich, dem aber nichts, mit dem nichts passiert ist einfach.
Aha, okay.
Und es könnte sein, dass Google sich sogar darauf bezogen hat, wenn sie von Duplikat sprechen. Ich glaube, denen war nicht klar, so können wir komplett den Lockscreen umgehen. Ich habe den Bug-Report, den sie da jetzt aufgemacht haben, nicht mir nicht angesehen. Aber vielleicht nur sowas wie, hey, hier passieren weirde Dinge, wenn man irgendwie eine neue PIN setzt oder so, ihr solltet da mal reinschauen, das sieht nicht cool aus.
Mhm.
Und Grafino erst sagt, wir haben keine Zeit gehabt, da reinzuschauen, die werden auch nicht bezahlt und so, ne? Also
das, ja klar, ist ja ein anderer
Bug. Die arbeiten an ihrem OS,
ja, ja.
Die finden viele Bugs auch upstream und reporten die, können da aber auch nicht jedem irgendwie Stunden und Tage lang nachgehen. Die haben auch einen sehr vollen Kalender, weil die auch ja die Android-Patches und alle neuen Android-Versionen immer wieder reinziehen. Die sind super schnell dabei, die bauen eigene Features, die haben halt eine Distribution zu pflegen mit wenig Leuten, die irgendwie nur ein bisschen Geld kriegen durch Spenden und irgendwie das ein oder andere kleine Sponsorship. Also könnte sogar sein, dass sie sich darauf beziehen mit Warnduplikat, aber das haben wir dann irgendwie ignoriert, weil da hatte uns jemand nur was hingerotzt. Schaut mal, das sieht nicht gut aus, und haben wir es nicht priorisiert oder ich weiß es nicht. Könnte ich mir vorstellen. Ja, und er hat halt einen richtig schönen Report abgegeben, so wirklich mit mach das, das und das und das, und dann bist du den Lockscreen umgangen. Und da verstehe ich auch nicht, wie da monatelang nichts passieren kann, ehrlich gesagt. Also wenn ich nur Wenn ich da in diesem Security-Programm sitzen würde, würde ich schon denken, oh weia, das ist ein dickes Ding. Vor allem, wenn so eine klare E-Mail kommt, dann würde ich es ausprobieren. Ja. Und das ist schnell mal ausprobiert, weil du musst da nicht irgendwie krass was für aufsetzen. Und der Proof of Concept ist super schwer. Du musst deine SIM raus und reinstecken und die PUC eingeben und dann gucken, ob der Lockscreen weg ist. Das, also kann ich mir auch nicht erklären. Oder es war tatsächlich Qualitätskontrolle und da musste der komplette Lockscreen-Mechanismus überarbeitet werden. Aber es ist halt immer noch ein großes Team.
Ja.
Da muss man doch Prio geben.
Ich glaube, also so einfach, wie du das gerade vorgestellt hast, ist es natürlich nicht. Weil du brauchst einen sehr kleinen, spitzen Gegenstand, wo du dir echt wehtun kannst. Und das ist gar nicht so einfach, diese SIM rauszupopeln und da kannst du dir auch echt den Finger stechen. Und nee, also das ist nicht einfach.
Aus Arbeitsschutzmaßnahmen
Arbeitsschutztechnisch,
gar nicht, ne? Im ganzen Google-Headquarter.
Weiß ich nicht, musste erstmal unterwiesen werden? Weiß ich nicht.
Ich dachte schon, was will der jetzt? So einfach ist das nicht. Doch, genau so einfach ist es. Ja, hast du recht.
Ja.
Kann man sich, Pflaster in Reichweite halten.
Ja, krass.
Ja, schön. Fand ich auch. Dickes Ding.
Ich habe mein Gerät ist geupdatet. November, 5. November 2022, das heißt.
Ja, genau, da sollte der drin sein.
Ja.
Der Patch dafür.
Sehr, sehr nice.
Aber ist auch krass, wie weit geht das wohl zurück und wie viele Geräte werden nicht mehr geupdatet, ne? Pixel 2, 3 oder so kriegen ja gar keine Updates mehr.
Ja.
Könnten auch betroffen sein und ich glaube, dass es noch Leute gibt, die noch nutzen, weil ich glaube, jetzt geben sie 5 Jahre Support. Wenn du dir jetzt ab Pixel 6 oder so eins kaufst. Ich glaube aber, als du das 3er gekauft hast, waren es noch 3 Jahre Support. Der ist jetzt raus. Das Gerät ist vielleicht 4 Jahre alt. Mag es aber für viele Leute noch gut tun und ist jetzt hardwaremäßig nicht mehr das Allerschnellste. Aber wenn du dein Smartphone für ein bisschen Nachrichten und mal Browsen benutzt, kommst du damit vielleicht immer noch gut zurecht. Aber bist vielleicht betroffen von einem super simplen Lockscreen-Bypass. Uncool.
Auf jeden Fall. Aber ich meine, das glaube ich, hatten wir auch schon mal an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen diskutiert. Ich meine, der CCC fordert ja auch, nachdem diese 5 Jahre oder so abgelaufen ist, dass man dann quasi, das so ein bisschen die Open Source gibt. Ja, da kann man dann in der Stelle nur hoffen, dass man vielleicht sich nochmal Graphene OS oder sowas draufpacken kann. Ich weiß gar nicht, wobei das geht auch nur auf bestimmten Geräten, ne?
Ja, aber tatsächlich auf den Pixel-Geräten. Ab 2 oder so theoretisch.
Okay.
Aber ich glaube, Graphene OS hat jetzt sogar noch diesen Patch gebackportet, aber nicht so richtig unterstützt. Oder vielleicht hat Google den sogar auch gebackportet. Das Problem ist ja, dass Google gibt ja die Sicherheitsupdates dann nicht mehr für die alten Pixel raus. Und Graphene OS müsste die dann porten. Und vielleicht sind die da nicht so leicht, auf diese Version anzupassen, weil da Dinge noch anders sind. Es gibt ja einen Grund, dass die aus dem Support sind, weil es einfach Aufwand ist, so ein Gerät weiter zu pflegen.
Genau, aber ich meine, wenn jetzt genügend, also deswegen, wenn sich jetzt da ein Open Source Entwickler oder Entwicklerin da findet, die sagt, okay, für mich ist das, wäre das schon wichtig, würde dann vielleicht diesen Backport machen.
Genau, das ist halt ein Haufen Aufwand, ne? Sowas zu pflegen.
Ja, klar. Aber im Prinzip, also wir haben ja die so ein bisschen, ja, okay, vielleicht nicht die gleiche Situation, weil halt schon Open, also Google halt viel von dem Code kontrolliert, aber sowas wie, was weiß ich, da hast du irgendeinen alten Plaster-Router, und da kriegst du schon seit 10 Jahren keine Updates
Jo.
mehr, kannst halt OpenWRT draufpacken und hast halt ein aktuelles System mit einem aktuellen Kernel, bekommst Sicherheitsupdates und so weiter. Und
Das stimmt.
sowas wäre ja auch eigentlich, also es gibt ja so Projekte, ja, aber die bauen natürlich dann auch, also wenn dein Gerät nicht mehr supported wird für ab einer bestimmten Android-Version, dann müssten ja die Open-Source-Entwickler und Entwicklerinnen quasi ja auch den Support für dieses Gerät weitermachen, ne? Treiber und so weiter und so
Genau,
fort.
ja.
Bei Linux ist halt, ja, da hast du ja eh also da ist ja eh alles schon drin in dem großen Kernel, ne?
Genau.
Ja.
Das Problem ist, genau, du hast ja in so einem Smartphone häufig dann auch irgendwie von
Genau.
Qualcomm oder so das
Ja,
Modem,
richtig.
und die Firmware, die ist ja auch häufig nicht optimal. Da findet man regelmäßig was. Und wenn dann Broadcom dafür einfach keine Updates mehr weitergibt, die Google in Android Open Source einbauen kann, die man sich da rausziehen könnte, dann du kannst ja nicht, das
Ja.
kannst du sehr schwer selber machen halt, ne?
Ja, und das stimmt.
Und dazu kommt noch, dass die Angriffsfläche auch noch komplett anders ist von so einem Smartphone als jetzt bei einem
Ja.
Router. Du hast ja da nicht nur die Netzwerkkonnektivität, dann hast du noch Bluetooth und so ein Kram, NFC im Zweifel, dann
Ja.
besuchst du damit Webseiten, die Code auf dem OS ausführen könnten, dann kriegst du Nachrichten in 1000 verschiedenen Anwendungen, die irgendwie scheiße entwickelt sein können. Das bietet natürlich auch eine riesige Anzahl von Vektoren, anders als jetzt irgend so ein Router, der bei dir zu Hause steht und Netzwerkpakete schaufelt. Nicht, dass er keine bieten würde, aber deutlich weniger als jetzt so ein Smartphone, was du regulär benutzt, sage ich mal.
Genau, du hast im Prinzip ja nur diese Netzwerkkonnektivität, aber bei dem
Genau.
anderen hast du halt, ja, deutlich mehr. Ja, das ist
Ja.
natürlich richtig. Tja.
Ja.
Sagen wir nix, ne, Vogel? Kann man nur im Kopf
Sagen wir
schütteln.
nichts. Ja.
So, jetzt guck ich, hab ich noch irgendwas? Ja, wir könnten, es gäbe noch eine kurze Meldung aus dem Oktober, die sich auch, ich würde mal sagen, Größe angekündigt hatte, aber dann eigentlich, glaube ich, gar nicht so groß war. Und zwar, wir hatten ja sogar mal eine.
OpenSSL hatten wir schon, ne?
Okay, sorry. Nee, ist nicht SSL, sondern wir hatten sogar mal eine Sonderfolge. Da haben wir quasi mal eine Live-Schalte gemacht, als Log4j, Log4Shell da war. Also da gab es ja diese Logging-Library, Log4j, und die hatte dann eine Schwachstelle, womit man mit einem einfachen String eine Klasse nachladen konnte, und die wurde dann einfach ausgeführt. Das war schon echt sehr
Ja.
beachtlich, weil es wenige Minuten gedauert hat, bis die ersten Bots geschrieben war, die quasi dann nach Software gesucht hatte, die eben noch die also verwundbare Systeme sucht. Und das war schon so ein kleiner Heartbleed-Moment, würde ich mal behaupten, ne? Also vielleicht sogar
Ja.
noch mal also ja, Log4j ist jetzt nicht so verbreitet wie OpenSSL, aber du hast halt gleich Remote
Code
Code Execution
Ausführung,
auf dem
ja,
Gerät,
genau.
ne? Also das war schon echt witzig, und ja,
Kommt
Log4j
drauf
wird
an,
auch
wen du
irgendwie so.
fragst, ne?
Bitte?
Also witzig fanden das nicht alle. Kommt drauf an, wen du fragst.
Genau, richtig. Also die Entwickler, die waren dann auch sehr erzürnt, weil dann ja so Firmen meinten so, jo, ihr habt jetzt irgendwie 3 Tage Zeit, das Ganze zu fixen, und so, nee, ich habe noch einen Dayjob, und ich habe Familie, und ich mache das so abends, wenn
Ja.
ich mal ein bisschen Bock habe.
Schreib doch einfach deine eigene Logging-Library,
Genau.
anstatt den erstbesten Hit von GitHub irgendwie in alle deine
Ja.
Projekte einzubinden, mit denen du
Ja.
Milliarden verdienst, du
Ja.
Scheißfirma. Ja.
Genau, also da haben wir eine extra Folge, wo wir da im Detail in die ganzen Feinheiten, die wir da, wie beschreiben. Und jetzt gab es aber auch eine schwerwiegende Sicherheitslücke, allerdings nicht in Log4j, sondern in Apache Commons Text. Ich glaube, wie war der Name, war jetzt hier Text for Shell oder so ähnlich. Genau, Text for Shell. Wobei das jetzt nicht, vorsichtig ausgedrückt, nicht ganz so eine große Geschichte war, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das Ganze ist der CVE 2022-42889, wie gesagt, Apache Common Text. Erlaubt auch Remote Code Execution, wenn Untrusted Input irgendwo interpoliert wird. Genau. Ich muss mir das anschauen, weil das die Notizen waren natürlich vom Oktober. Ich habe sie mir natürlich vorher nicht nochmal angeschaut. Und die Library, die da betroffen ist, ist String Substitutor, womit du zum Beispiel, du hast so ein String in Java, you have, und dann möchtest du vielleicht die aktuelle Java-Version, die du installiert hast, in deine Zeichenkette quasi integrieren. Und dann gibt es so eine Möglichkeit, ein spezielles Format zu nutzen, geschweifte Klammer auf, Java Doppelpunkt Version, geschweifte Klammer zu. Und dann jagst du das nochmal durch so ein Replace durch und dann ersetzt er diese Zeichenketten quasi durch spezielle Sachen eben. Genau. Und da war es ebenfalls möglich, eben Remote Code Execution zu fahren. Ich glaube, ein bisschen ähnlich. Du konntest auch wieder DNS, URL und Skript URLs quasi einbinden und dann teilweise Code ausführen. Genau. Hat aber, soweit ich das weiß, war nicht der gleiche, der gleiche Umfang wie bei Log4Shell. Also ich glaube, das wurde relativ schnell gefixt und dann war die Sache auch ein bisschen bei Log4j.
Das war nicht so simpel ausnutzbar, glaube ich, ne?
Okay.
Meine ich. Ich glaube nicht in Default-Settings oder so.
Okay.
Abgesehen davon, dass natürlich die Angriffsfläche viel kleiner war, weil du ja auch erstmal irgendwas finden musstest, wo du Text-Input geben kannst, der auch so verarbeitet wird, was bei einer Logging-Library natürlich viel öfter so ist, weil ja jede Logging-Meldung irgendeinen Input in der Regel oder ne, verarbeitet und loggt, weil du ja wissen musst, was vor sich geht, gerade in den Log-Files, gab es da halt super viele Felder, die irgendwie das triggern konnten. Und das war, glaube ich, jetzt bei dem Text nicht so.
Ich scroll noch gerade mal durch diesen. Also, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber du kannst, also es kommt natürlich drauf an, ob du, also die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Variable irgendwie mal in eine Logging-Library packst, damit du die Sachen nachvollziehen kannst, sind natürlich deutlich größer, als dass du das in diese Common-Text nutzt, wo du dann Teile einer Zeichenkette ersetzt. Also da ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer.
Ja.
Und wenn, musste das eigentlich schon vorher auch ein bisschen bewusst sein, dass du da vielleicht auch sowas wie, was weiß ich, Cat etc passwd machen könntest oder sowas, ne, weil natürlich auch Dinge ausgeführt werden und so. Also
genau. Und vor allem, also gerade dieses, was dann zurückgegeben wird, da ist man vielleicht tendenziell eher vorsichtiger. Kann da jetzt jemand, genau wie du sagst, etc passwd irgendwie sich finden lassen, was in einer Log-File ja erstmal nicht hyper wichtig ist, weil dann steht's halt in deinem Log, okay, in deinen Server-Logs drin. Ne? Das ist ja erstmal noch was anderes, als dass der Nutzer das vielleicht zurückkriegt.
Genau.
Ja, also auch da, alle haben sich erstmal erschrocken. Och nein, nicht wieder so ein Ding. Aber dann war es, glaube ich, auch ein recht schnelles Aufatmen.
Also ich glaube wirklich, so genau. Also das Hauptproblem, glaube ich, wirklich, dass Logging ist allgegenwärtig, aber dass du, eine Zeichenkette ohne irgendeine Prüfung in so ein spezielles Szenario integrierst, ist wahrscheinlich ein bisschen geringer. Und
da auch noch was drin ersetzt. Also du musst noch diese Substitution-Funktion verwenden.
Richtig. Ja. Also der Artikel hier ist it's log for shell all over again, ist ein bisschen too much, aber es ist schon, geht schon ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Also es ist, ich denke, es ist okay, da mal ein bisschen auf Java drauf zu klopfen. Aber ich glaube, es hat definitiv nicht den gleichen Umfang wie bei Log4j. Das war schon
ein größeres Problem. Also in dem Kontext klingt der Satz schon ein bisschen nach Clickbait, ne?
Ja.
Naja.
Nehmen wir auch. Auf jeden Fall vielleicht einfach als Update zu Log4j. Da gab es noch mal eine weitere Sache, ist aber, hat nicht den gleichen Umfang. Genau.
Mhm.
Jo, ich hätte jetzt noch, ich muss mal gucken, ein paar kleinere Meldungen.
Ich hätte noch zwei Themen.
Okay. Du kannst nicht, mir soll auch gerne dazwischen
mal eins machen. Und dann machst du danach deine Eilmeldungen.
Ja.
Okay. Und zwar, ich habe wieder einen schönen Blogartikel gefunden. Ich mag das ja immer. Wenn Leute einfach eine Idee haben und sich hinsetzen und das einfach mal ausprobieren und das dann auch noch in einem schönen Blog kommentieren.
Mhm.
Und zwar ist das hier ein Niederländer, denke ich. Also der Blog ist auf NL, Top-Level-Domain gehostet, aber auf Englisch geschrieben, von Joren Franken.
Mhm.
Und zwar geht es um das Arch User Repository, AUR.
Oh je.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir Arch User haben, die uns hören, weil sonst hätten sie es uns schon gesagt. Nein, also ja.
Okay.
Arch ist halt eine Linux-Distribution, die wird schon mal verwendet und die Leute sagen gern, dass sie Arch verwenden, wenn sie Arch verwenden. Ne?
Okay.
Kleiner Running Gag. So, und Arch hat einen Paketmanager und da gibt es auch ein User Repository. Ist ganz das weiß praktisch, ich zufällig, weil aha, weil du jemanden kennst, der Arch verwendet und es
jemanden, der
dir gesagt
auch erzählt hat. Ja.
Und da gibt's halt viele Pakete, die man sich irgendwie sonst komplizierter installieren müsste. Die werden da schön als Paket geschnürt und da kann man auch einfach contributen und ein Paket bauen. Und die Pakete funktionieren folgendermaßen. Es gibt einmal Package Build, ein Bash-Skript, was entwickelt werden muss dafür. Mhm. Und da wird eigentlich beschrieben, wie das Paket installiert wird. Also, ne, ich will jetzt Zoom installieren, hat er jetzt als Beispiel in einem Blogpost genommen. Dann steht da halt drin irgendwie, welche Dependencies, welche Pakete vorinstalliert sein müssen fürs Bauen, also für die Installation des neuen Paketes oder die das neue Paket auch einfach als Dependency braucht. Und dann werden die definiert und dann installiert eben. Und es kann auch eine Source angegeben werden. Das kann zum Beispiel auch einfach eine URL sein. Ist es im Fall von Zoom, da holst du dir halt einfach dann Zoom, das Zoom-Binary oder Debian-Package. Warte, lass mich mal nachschauen. Ja, es ist ein Zoom-Package einfach als TXZ, was von Zoom geholt wird. Und das wird von Zoom US runtergeladen, ne?
Mhm.
Das ist halt so und viele dieser Pakete, die kann man halt aus dem Internet beziehen und dann hat er sich gedacht, da gibt's echt viele Pakete in diesen User-Repos, 86.000, da sind doch bestimmt so ein paar alte, oder so ein paar Karteileichen bei, deren Domains mittlerweile expired sind. Das kann man doch bestimmt nutzen, indem man da einfach selber was hinlegt und jemand, der sich das Paket installiert, würde sich dann einfach meinen Code installieren und ich hätte Code Execution auf seiner Maschine. Soweit ganz schlüssig, muss ja funktionieren.
Mhm.
Gucken wir mal. Es gibt aber einen Defense-Mechanismus. Nämlich in der Package-Build selber kann man auch einen Hash-Wert angeben, der geprüft wird. Also du kannst sagen, die Source ist da, lad da mal bei Zoom dieses Zoom Tiles-Set runter und in der nächsten Zeile schreibst dann irgendwie SHA-256 Sums und gibst den Hashwert an und der wird dann gecheckt, ob der matcht. Dann hat er gesehen, man muss den Hashwert nicht zwingend angeben. Man kann auch einfach Skip angeben. Dann wird er halt nicht geprüft, ne, weil ja keiner da ist. Da hat er mal nachgeguckt, da hat er sich mal irgendwie alle Package-Build-Files zusammengesucht,
Ganz
hat,
kurz,
ja.
ich kann vielleicht, also das ist in der Tat, also es gibt Situationen, wo das sinnvoll ist, wo sich das Binary irgendwie alle 2 Tage ändert und ansonsten müsste dann der Package Maintainer quasi jedes Mal die SHA, die Hash-Funktion ändern. Also ich hatte auch schon so
Ja.
Situationen, wo man, ja, wo dann ein Update kam. Aber die Hash-Funktion, also die Hash,
Genau.
der Hash so nicht geupdatet wurde und dann geht natürlich nichts, ne? Ja.
Genau, das hat auch dein Kumpel, der Arch verwendet, hat er dir bestimmt auch erzählt. Auch gerade für viele Open-Source-Projekte gibt es auch immer eine Dash-Git-Variante.
Genau.
Das heißt, du kannst dir dann das gereleaste Paket installieren oder die Dash-Git-Variante, die checkt in der Regel dann einfach latest
Das,
Git-Repo aus und
genau.
baut es selber und du bist
Ja.
immer hast den allerneuesten Commit halt gerade drin.
Das hat mir der
Und
gesagt, ja.
genau, ja. Und da ist es natürlich, da kannst du nicht den Hash checken, weil du Package-Build dann mit jedem Commit updaten müsstest. Und das ist an der Stelle einfach unpraktikabel. Aber genau, das ist so der klassische Fall, wo man Skip drinstehen hat in der Package-Build. So, also er hat sich dann mal alle Pakete angeguckt. Das sind diese, wie gesagt, diese 86.000. Und davon sind so 55.000 HTTPS und irgendwie, es waren jetzt nur 2.500, die zum Beispiel Git waren. Er hat dann erstmal alle Domains daraus baldowert, mit Python einfach die Package-Builds geparst. Und hat dann gesagt, als ersten Sanity-Check schauen wir einfach mal, ob es für die Domain einen A-Record gibt. Weil das ist dann schon mal ein guter Indikator, dass die Domain wahrscheinlich noch in Benutzung ist, weil wir ja einen A-Record finden. Und hat die ausgefiltert. Und hat dann von allen blieben nur noch 44 Domains übrig, die keinen A-Record haben. Dann hat er False Positives ausgeklammert und hat noch 14 Domains übrig gehabt, die tatsächlich expired sind. Und in 20 Paketen verwendet werden. Und dann hat er geguckt von diesen 20 Paketen, welche davon skippen denn die Hash-Überprüfung und ist bei 4 Paketen übrig geblieben von den 86.000, die tatsächlich expired Domains haben und den Hash-Wert nicht überprüfen. Und er hat tatsächlich ein Proof of Concept gebaut für eine der Domains, und er kann problemlos seinen eigenen malicious Code, quasi ein eigenes gebautes Paket an die Stelle legen, wo sie in Source drin steht und es wird, wenn du das Paket installierst, dann eben halt installiert und ausgeführt. Ich bin überrascht, muss ich sagen, dass es tatsächlich von 86.000 bei vieren funktioniert. Das ist halt wirklich ein verschwindend geringer Bruchteil.
Genau, ich wollte auch
Dann
gerade
musst du
sagen, also
schon
ich,
sehr viel Pech haben, dass du irgendwie ein Paket installieren willst, was davon betroffen ist oder sein könnte. Und er hat tatsächlich dasselbe auch nochmal geprüft für die offiziellen Repos, also Core, Extra, Testing, Community und Multilib. Und da gab es keine Expired Domain, die in Use war. Also die werden deutlich besser. Also mehr Qualitätsprüfungen, mehr Sanity-Checks. Also Outcome. Also fast schon beruhigend, würde ich sagen. Das hätte auch gut was sein können, wo die Hölle über uns alle hereinbricht. Und das heißt, jedes 10. Paket hat eine Expired Domain und jeder Hampel, der witzig ist, könnte sich die mieten und da Schadcode hinlegen, den du dir dann aufs System bügelst. Aber ich finde es einfach trotzdem mega cool, dass er die Idee hatte, dass er das einfach gemacht hat und das dokumentiert hat und
Wobei man natürlich auch sagen muss, dass dieses User Package, das ist erstens nicht defaultmäßig in Arch drin. Das muss man ja quasi, ja, mir sind die ganzen Security Warnings eben klar. Also da ist sowieso eine generelle Sicherheitswarnung, weil natürlich ja, im Prinzip jeder beliebige dort ein Paket rein reinstellen kann mit seinem Paket von GitHub, wo einfach direkt Remote Code Execution ist. Und wenn du dann sagst, und dann klingt das vielleicht auch noch, keine Ahnung, nennst das vielleicht auch noch ein bisschen seltsam, ne? Zoom Client not broken oder irgendwie sowas und denkt sich, ja, ja, meiner ist kaputt, den installiere ich jetzt mal.
Ja.
Also das kann trotzdem passieren. Ne?
Natürlich.
Aber das ist zumindest, finde ich, auch ein nettes Projekt, was man halt vielleicht, naja, so einmal im Monat vielleicht mal durchlaufen lassen sollte, ob irgendeine expired Domain daran ist und sagt so, vielleicht nehmen wir dieses Paket dann direkt raus auch. Ne? Also
ja.
Das wäre ja sowas, was man regelmäßig macht, um dieses
Voll.
Problem zu umgehen, dass dann vielleicht auch noch ein Paket, was wirklich irgendwo installiert ist und was dann, dass man da dann nicht versehentlich komischen Code kriegt.
Ja. Ja. Und als weitere Schutzmaßnahme, das hat mir jetzt ein Kumpel erzählt, der Arch verwendet, wenn du was aus AOR installierst, musst du dir ja auch die Package-Build angucken und abnicken, dass du einverstanden bist damit, ne? Dass genau dieser Inhalt jetzt installiert wird. Aber da soll es ja auch einfach Leute geben, die weiterdrücken und jetzt nicht gucken, was für ein Paket und da reingucken. Und ja, aber einfach schönes, nettes Projekt. Link in den Shownotes.
Genau. Okay. Soll ich noch? Du hattest noch eins, ne?
Ich hätte noch eins, je nachdem, wie lange die Eilmeldungen gehen.
Ja.
Vertrösten wir das wahrscheinlich oder wir gehen da ein bisschen schneller drüber. Weil wird auch langsam schon lang.
Genau, ich schau mal. Also es gibt jetzt eigentlich nur noch ein paar Kleinigkeiten. Das ging auf Hacker News eben relativ rum. Und ich muss sagen, dass die Idee auf jeden Fall kreativ ist. Und zwar, was man ja haben möchte, so Security, Usability technisch, wenn man einen Login baut, dass man, je nachdem, ob der Benutzername falsch ist oder das Passwort falsch ist, dass man das nicht kundtut. Dass man nicht sagt, das ist kaputt oder das ist falsch oder das ist falsch, weil dann ermöglicht man dem Angreifer ja die Möglichkeit, wenn man weiß, man hat einen validen User, könnte man dann versuchen, diesen User-Account eben über Brute-Force-Angriffe immer wieder mal ein paar durchzuprobieren. Also eigentlich ist so gang und gäbe oder gute Security Practice ist zu sagen, Login failed. Aber was jetzt, ob der Benutzername falsch ist, das Passwort falsch ist, wird nicht quasi, da wird nicht drauf näher eingegangen. Und dieser Blogartikel von Kevin Burke schreibt, ja, aber man kann meistens über einen anderen Vektor trotzdem rausfinden, ob ein Benutzer-Account existiert. Und zwar über die Registrierung. Ja, also wenn du jetzt die viele Seiten nutzen eben die E-Mail-Adresse als Username und besonders bei denen kann man eben nochmal prüfen, ob diese E-Mail-Adresse für die Registrierung funktioniert und natürlich wird bei der Registrierung dann zurückgemeldet, diese E-Mail-Adresse existiert schon. Also das fand ich eigentlich eine kreative Idee, die mir auch so noch nicht in den Sinn gekommen ist.
Natürlich
kannst du darüber, über diesen Mechanismus zumindest mal prüfen, ob du eine valide E-Mail-Adresse hast, ne? Also er argumentiert auch so ein bisschen, ob das vielleicht nicht, ob man das wirklich machen soll, weil es halt ja Usability technisch nicht so toll ist, wenn ich jetzt wirklich nicht, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob der Username, ob ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Florian 1, 2 oder 3 gewählt habe und die Webseite sagt mir das nicht, dann ist das vielleicht auch sehr unfreundlich. Und dann sollte man doch lieber irgendwie Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen, statt diesen Mechanismus. Also da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher, wie groß da ein Use Case ist, aber ich fand die Idee einfach interessant, über den ganz anderen Weg, über die Registrierung zu prüfen, ob ein Username vielleicht schon existiert oder nicht.
Ja, voll. Aber, also auf der anderen Seite, du kannst ja häufig über deine E-Mail-Adresse prüfen, ob du da jetzt irgendwie schon ein Konto hast oder nicht. Oder ein Passwort-Reset auslösen und dann kriegst du die Mail oder eben nicht und dann weißt du, ob du einen Account hast. Und man kann natürlich die Registrierung auch so gestalten, also theoretisch, in der Praxis weiß ich nicht, aber theoretisch kann man es auch so gestalten, dass die Registrierung dir gar nicht verraten müsste, ob es den Account gibt oder nicht. für Registrierung musst du ja häufig auch nochmal deine E-Mail-Adresse bestätigen, indem du einen Link klickst. Und dann könnte man auch einfach sagen, erst nach der E-Mail-Adresse fragen und dann sagen, du hast einen E-Mail-Bestätigungslink erhalten, klicke den, um mit deiner Registrierung fortzuführen. Und dann wüsste derjenige auch nicht, ob es den Account gibt oder nicht.
Verstehe.
Und wenn es den Account schon gibt, würde die Mail halt einfach ein bisschen anders aussehen. Oder dann würde die Mail lauten, du hast versucht, einen Account zu erstellen, du bist aber schon registriert, klicke hier, um ein Passwort-Reset auszulösen oder so. In der Theorie besteht die Möglichkeit. Ich glaube aber, dass es aus Businessgründen für viele Unternehmen vielleicht schwierig wird, weil du willst, dass die Leute Accounts erstellen. Also häufig kannst du ja den Account komplett erstellen und musst dann irgendwann ganz am Ende die E-Mail bestätigen, als allerletzten Schritt, bevor du weiterkommst. Oder du kannst sogar schon gewisse Tätigkeiten in deinem Account machen und musst dann erst später irgendwann die E-Mail erstellen, weil viele Leute, glaube ich, du willst die ja, dass die den Account machen bei dir. Und wenn dann das erste ist, gib mal deine Mailadresse ein, du gibst die Mailadresse ein und dann kommt so bam, die Wand. Und das heißt, jetzt geh erstmal zu deinen Mails, bestätige erstmal den Link und dann kannst du weitermachen. Dann haben die das Tab schon zu, dann sind die schon beim nächsten
Anwerfer. Ja, verstehe, klar.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das da ein bisschen, also dass aus anderen Gründen, aus nicht technischen Gründen, man das nicht so bauen möchte, den Registrierungsprozess, sondern so einfach den Flow halten möchte für den Nutzer wie möglich. E-Mail soll der hinterher bestätigen. Der soll erstmal seine Kreditkarte angeben hier. Ja. Aber natürlich, klar, kreativer Weg.
Ja.
Auch welche Ausmaße das teilweise angenommen hat. Tatsächlich irgendwie die Meldung gibt nicht zurück, ob die E-Mail existiert oder nicht. Aber du kannst Request-Timings, daran kannst du messen, weil wenn der Account nicht existiert, kommt in der Regel nach 100 Millisekunden, wenn er existiert, schon nach 20 Median oder so, dann kann man da herausfinden und dann haben Leute künstliches Delay eingebaut, damit beide Abfragen ungefähr dieselbe Zeit brauchen, bis die Antwort kommt und so. Und wahrscheinlich kannst du da wirklich einfach auf neu registrieren gehen, die E-Mail-Adresse eingeben und dann kriegst du raus, ob es die gibt oder nicht.
Ja, sorry, this user account already exists. Ja, super. Ja.
Ich persönlich, wenn ich Accounts von anderen Leuten übernehmen möchte, mache das ja ganz einfach. Ich gehe direkt zur Passwort-Reset-Seite, gebe die E-Mail-Adresse ein und hole mir das Token dann von URL-Scan. Ist viel simpler. Dann kannst du direkt dann auch dein Wunschpasswort festlegen und da musst du keine Zeiten messen und so ein Gehampel.
Super dumm eigentlich, ja.
Ja, ja.
Umständlich. Nee, URL-Scan for the win. Ne? Das macht einfach vieles einfacher. Ja.
Aber ich glaube, wirklich ein sehr interessanter Gedanke,
ja, schon, ne?
Über die Registrierung zu checken, der bei vielen Leuten, die an anderer Stelle echt Aufwand betrieben haben, da gar nicht auf dem Schirm war. Ja,
ja.
So ein guter Punkt.
Genau. Ja, und noch eine andere, vielleicht auch eine kleinere Meldung, da bin ich jetzt auch nicht so tief in dem Artikel vorgedrungen. Es gab ein Paper, was veröffentlicht wurde, das untersucht hat Timing-Attacken auf WhatsApp, Signal und Threema. Und die haben eben rausgefunden, dass man damit in der Lage ist, herauszufinden, wo sich eine Person oder ein Account quasi befindet. Im Prinzip, das ist zwar eine recht spannende Erkenntnis, aber im Prinzip heißt es ja nur, dass es im Netzwerk Delay-Zeiten gibt, die es natürlich gibt. Also wenn sich jemand in den USA befindet, dann ist die Latenz natürlich höher, als wenn sich eine Person im gleichen Land befindet. Und über diese Latenzzeiten kann ich natürlich herausfinden, wo diese Person sich befindet. Ja, und das ist im Prinzip auch das, was das Paper quasi herausgefunden hat. Genau. Man kann das natürlich mit VPNs entsprechend umgehen. Ja, das ist klar, weil dann natürlich der Endpunkt ist dann erstmal ein anderer, den man beliebig angeben kann. Aber vielleicht als Information, man sollte nicht davon ausgehen, selbst wenn man jetzt einen der guten Krypto-Messenger nutzt, dass man theoretisch zumindest mal das Land herausfinden kann, in dem man sich befindet. Ne?
Mhm. Verstehe. Wobei, ja, ich überlege gerade, wie zeitkritisch solche Nachrichten sind. Also vielleicht würde es schon ausreichen, 2 Sekunden Delay auf Serverseite einzubauen, damit das alles gar nicht mehr möglich ist.
Mhm.
Aber das hat natürlich auch Seiteneffekte.
Genau. Ich schaue gerade nach, wie sie denn das machen.
Wahrscheinlich über ist jetzt zugestellt, oder?
Genau,
so,
ich glaube nämlich, dass es, und da wäre es ja in der Tat jetzt nicht so schlimm, wenn 2 Sekunden später es zurückkommt. Ja.
Das weiß ich nicht. In den meisten Fällen wahrscheinlich nicht.
Wobei das genau hier steht, also das so einfach ist es nicht. Du kannst nicht einfach sleep to einfügen und dann, weil das Problem ist, damit fügst du ja ein zusätzliches Delay hinzu. Was bedeutet, du kannst dann vermutlich trotzdem wieder rausfinden, wo die Leute sind. Du musst es quasi randomisieren eigentlich, ne? Du musst also einmal, wenn es ein kurzer, dann musst du halt randommäßig einen längeren oder wieder einen kürzeren. Also ich glaube, randomisieren wäre die richtige Variante.
Ja, stimmt. Mhm. Ja. Aber wäre vielleicht einfach störend.
Mhm.
Also in einem Chat, in dem es schnell hin und her geht, wäre das wahrscheinlich schon stark spürbar.
Ja, jein. Also es gehen ja die nach, ja gut.
Also wenn es ein Dialog ist.
Ja. Aber dann ist es ja auch nur die Notification, ob jemand die gelesen hat oder nicht. Aber dann könnte es sein, dass vielleicht die Person schon antwortet und du danach erst bekommst.
Stimmt.
Jetzt hat er die Nachricht gelesen, obwohl er sie ja schon gelesen haben muss, um zu antworten.
Ja.
Ne?
Ja.
Also das wäre dann vielleicht so ein Aspekt. Aber es gibt wohl, also die Firma Threema hat da auch geantwortet und meinten, sie hätten da schon genau Random Delays für Delivery Notification hätten sie wohl als Workaround eingebaut und wird wohl auch
okay,
bald
ja,
kommen.
Ja, dann, weil du, ja stimmt, du brauchst es ja nur für die Delivery Notification,
genau.
Nicht für die eigentlichen Chat-Nachrichten. Ja, dann, da ist es wahrscheinlich wirklich nicht so wichtig, ob jemand das jetzt, dass man sofort sieht, dass es erhalten hat oder ob man das 2 Sekunden später sieht.
Ja, Threema selber hat noch geschrieben, dass sie es so ein bisschen kritisch finden, wie wirklich praktikabel das ausnutzbar ist, weil natürlich auch die App und die Anwendung und dein Phone selber noch einen großen Delay mit dran packt.
Genau.
Und also wobei natürlich, da ist natürlich mit ein bisschen Statistik, kriegt man so Sachen dann schon ein bisschen raus, muss man ein paar näher machen, Nachrichten schicken, aber ja, ja,
stimmt.
Sehe ich auch so. Also ich glaube, es ist einfach, das mit diesem Workaround zu umgehen, um einfach, besonders wenn man das als Privacy-App verkauft, dann finde ich, kann man sowas schon mit einbauen. Ja, genau.
Mhm.
Gut.
Ja, interessant.
Willst
da
du deine,
würde ich tatsächlich, also da würde ich echt gern mal sehen, so Meldungen kommen ja immer mal wieder irgendwie auch die letzten Jahre, ob es da irgendwann mal was Praktikables gibt.
Mhm.
Also ich glaube, so irgendwie auf welchem Kontinenten jemand ist oder so vielleicht. Aber da würde mich interessieren, wie weit man das treiben kann.
Mhm.
Ob man wirklich irgendwie eine Distanz rauskriegt oder eine Stadt. Ich stelle es mir super schwer vor, weil das Internet halt anders, ne? Mal geht die Nachricht, läuft die so eine Route, dann kann die aber auch mal so eine Route laufen, wenn irgendwo ein Problem vorliegt, und ich halte das für schwierig. Aber ja, da wären echt praxisnahe Studien, wären da mal interessant. Genau, du wolltest nach dem letzten Thema fragen.
Ja.
Okay, wir können es ja ein bisschen, wir müssen es ja nicht komplett breit treten. Man war eine interessante Sammlung von Schwachstellen in Tailscale für Windows.
Mhm.
Kennst du Tailscale?
Als die Lücke aufkam, habe ich mir angeguckt, was Tailscale ist. Also ich kann es vorher ehrlich gesagt nicht, aber es ist im Prinzip so ein Mesh-Netzwerk mit WireGuard, ne?
Genau.
Mhm.
Ich habe da mal mit rumgespielt und eins aufgesetzt. Ist ganz cool. Also genau, baut dir einfach ein Mesh aus WireGuard, aber macht diese ganze Schlüsselverwaltung, IPs, alles aufsetzen und so, übernimmt Tailscale quasi für dich. Private Nutzung ist kostenfrei und die haben auch so einen Blogpost geschrieben, wird's für immer bleiben und so. Also committen die sich zu, weiß man natürlich nie. Und genau, du kannst dich da einloggen, du kannst den Daemon installieren, den gibt's irgendwie für alle Plattformen. Und für den Tailscale Server, also die Control Plane, gibt es sogar eine Open Source Implementierung. Headscale heißt die dann passenderweise. Aber nicht alle Clients erlauben es dir, deine eigene Control Plane zu setzen. Mhm. Also Windows Linux kannst du einbinden in dein eigenes Headscale Net. Aber die mobilen Clients glaube ich noch nicht. So. Und zwar, wie es auf den Geräten lokal funktioniert, ist folgendermaßen: Du hast da so eine GUI, es ist natürlich nutzerfreundlich, und du hast Tailscale D, also den Daemon, der da drunter läuft und dann Netzwerk und den ganzen Kram macht. Und die GUI muss ja mit dem Daemon sprechen, ne? Und zwar funktioniert das auf Linux beispielsweise über einen AF Unix Socket. Und der
also
hat
Unix
auch eine
Domain Socket
Structure.
Ne?
Ja. Und da darf beispielsweise, dürfen die User nur lesen und spezielle User oder Root kann dahin sprechen zum Beispiel. Ne? Und dann kann die GUI auf diese Art mit dem Socket reden, aber nicht jeder, der irgendwie am Rechner sitzt, kann einfach mal zu dem Socket sprechen und das wird angenommen. Auf Windows gibt es das nicht so richtig. Ich bin nicht sicher, ob in der Implementierung oder in Windows.
Also ich weiß, dass mal Unix Domain Sockets auch angedacht waren, sogar für Windows. Also dieses Prinzip, dass du quasi ja eine Datei nutzen kannst, um ein IPC, also Inter-Process Communication zu machen. Also ich hatte irgendwo mal gelesen, dass das wohl mal in Windows geplant sei, aber sei jetzt bloß mal Randnotiz.
Ja, der Blogartikel hat tatsächlich auch einen Artikel von Microsoft verlinkt, DevBlogs von 2017, wo sie sagen, dass Unix-Sockets jetzt kommen.
Genau.
So, ja, auf Windows ist es auf jeden Fall jetzt so, dass es der Daemon quasi bindet sich auf Loopback TCP Port 41112. Aber um noch ein bisschen zu simulieren, dieses rechte Modell, checkt er vorher mit Netstat, ob die Incoming TCP Connection zumindest von demselben Windows User ist.
Okay.
Unter dem es auch läuft. Ist natürlich ein deutlich schwächeres Modell. Du kannst das ja nicht irgendwie als eigenen User laufen lassen. Das ist in Windows da, glaube ich, alles gar nicht so trivial. Die GUI läuft unter deinem Benutzernamen und dann wird der gecheckt. Und wenn du von deinem Benutzernamen aus dann eine TCP-Verbindung aufmachst, wird die halt auch angenommen. Nur wenn ein anderer Benutzer das machen würde, würde es quasi nicht gehen. So. Jetzt kommen wir aber zum Blogpost, den wir auch verlinken werden. Der ist von Jamie McClymont und Emily Trow. Und es ist ein sehr cooles und auch cool geschriebenes Write-up, wie sie diese Lücke jetzt ausgenutzt haben oder was sie damit machen konnten. So, wir wissen jetzt, der bietet eine API auf einem Loopback TCP-Socket an, der Tailscale-Client. Eine Idee, die wir auch schon mal früher diskutiert haben, DNS-Rebinding. Ich schicke dir jetzt einen Link auf meiner Homepage. Du gehst da drauf, dann lade ich nach einer gewissen Zeit andere Dinge nach oder in einer iFrame nochmal von meiner Homepage, von meiner Domain, hab aber eine kurze Time to Live und hab mittlerweile mein DNS angepasst, dass es jetzt nicht mehr auf meinen Server geht, sondern auf 127.0.0.1 und dann eben genau Port 4.1.1.2 und dann kann ich quasi mit deinem Tailscale-Daemon sprechen, wenn du es installiert hast.
Okay.
Das ist so dieser klassische DNS-Rebinding. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal so bei Smart Home und so, dass du rebindest und versuchst, mit Geräten im lokalen Netzwerk zu sprechen oder die halt auf dem Localhost laufen. So, und da sind insgesamt sehr viele Schwachstellen rausgefallen. Aber so, sie wollten Remote Code Execution auf der Windows-Maschine erreichen und haben dafür folgende Mechanismen bekommen. Sie möchten, also erstmal, was sie direkt können, ist eine neue Tailscale-Konfiguration setzen. Also einen eigenen Headscale-Server hosten und dir eine Config pushen, dass du in das Tailscale joinst. Dann hat man schon mal ne, direkt ein Netzwerk, also VPN-Zugriff zu deiner Maschine und kann die ganzen Tailscale-Features benutzen. Beispielsweise kann Tailscale auch irgendwie SSH für dich machen, dann kannst du automatisch reinschellen in deine Tailscale-Peer-Nodes oder Taildrop. Da kannst du Dateien schicken an andere Knoten in deinem Netzwerk, die da auf dem Desktop erscheinen, automatisch. Und was witzig ist, wenn du eine privilegierte Aktion auf einem deiner Tailscale-Nodes durchführen möchtest, dann wird der Tailscale-Daemon nochmal nachfragen, ob das erlaubt ist, lokal. Und das macht er in der Regel, indem er den Browser öffnet mit einer URL, in der du dich nochmal authentifizieren musst. Das kann man aber, die URL, die aufgerufen werden muss, kann aber die Control Plane pushen. Das heißt, wenn du zu meinem Headscale-Server verbunden bist, kann ich sagen, ruf mal folgende URL auf, um die Authentifizierung durchzuführen. Sorry, ich bin schon einen Schritt weiter. Die Idee war einfach. Moment, ich habe mich verzettelt. Genau, so. Passt schon. Du kannst dann quasi eine beliebige Domain öffnen. So. Das kann aber auch einfach ein Binary sein, was irgendwo im Internet liegt. Kannst du vom Server pushen, das ist hier das Pop-up-Authentication-Ding, führ das mal aus, statt folgende URL gibst du folgende URL mit Binary an, dann kommt aber Windows und sagt, hey, nicht aus deinem lokalen Netzwerk, hier ungesicherte Ressource, willst du die wirklich ausführen? Muss der User also nochmal bestätigen. Also das kann man doch einfacher machen. Wir haben Tailscale, wir haben denjenigen auf unserer Control Plane. Es gibt dieses Taildrop, damit kann man Dateien auf den Desktop pushen einfach von Leuten, mit denen man ein vertrauenswürdiges Tailnet aufgebaut hat. Ich pushe dir jetzt einfach meine malicious File auf den Desktop und führe die dann aus. Setz die dann als aus für URL für Privilege Actions und mach dann eine Privilege Action.
Damit es auf dem lokalen System ist.
Genau. Das einzige Problem, was du dann noch hast, ist, dass du, um die Datei auf dem Desktop per Pfad zu adressieren, den Windows-Username brauchst, weil das ja dann C-Documents irgendwie Settings der Username dran ist. Dafür haben sie sich einen sehr witzigen Workaround überlegt. In diese Authentication, Pop-Authentication-URL, die aufgerufen wird, wo du dann die Binary reintun willst, gibst du einen Netzwerkpfad an, so einen SMB-Pfad. Backslash, Backslash, IP-Adresse irgendwie, ne? Und dann, ich kann das gar nicht so gut beschreiben, wir brauchen ja eigentlich nur den Username. Du setzt halt einen SMB-Server auf im Internet, pusht dann diese URL, dass das Windows sich da melden soll. Und ich zitiere dann aus dem Blog, we can ask Tailscale to open a path on an SMB share. Windows being Windows, it will send your username and a hash of your login password to this server unprompted, despite having no reason to consider this service trustworthy.
Nein, geil.
Das ist einfach Windows. Egal an welcher Stelle du irgendeinen scheiß SMB-Pfad hinschreibst, Windows kommt erstmal direkt und sagt, das ist mein Username und das ist übrigens mein NTLMv2-Hash hier, darf ich mich einloggen, was kann ich tun? Ja. Das ist einfach Windows, ne? Kollaboration muss immer funktionieren. Dann hast du den Username, dann kannst du diesen Pfad bauen zu der Datei auf dem Desktop und die einfach ausführen lassen.
Ja.
Und damit hatten sie Remote Code Execution.
Sehr nice.
Ein Problem, es gibt eine DNS-Rebinding Mitigation. Mhm. Firefox hat die noch nicht umgesetzt, aber Chrome bereits.
Mhm.
Die haben das alles gebaut, lokal ausprobiert, alles über Localhost, mhm. hat super funktioniert. Dann wollten sie den POC größer gestalten, haben den extern gehostet im Internet. Dann hat es aber nicht mehr geklappt, weil Chrome das Rebinding gemerkt hat und verbietet, von einem Public IP Address Space in einen Private IP Address Space zu rebinden, um genau mhm. diese dein Smart okay. Home, dein lokales Netzwerk mhm. Angriffe
das zu ist ja denkbar.
Verhindern. Genau, und das kann man ja auch ganz gut checken. Mhm, irgendwie.
Genau.
Du musst ja nicht, die IP kann sich ja mal ändern, aber ja. wenn plötzlich von einer Public-IP-Adresse auf eine aus dem Private-Space
ja, genau, das
umgebunden
ist
wird, ne? kann man sagen, halt, stopp, das machen wir jetzt erstmal nicht. Mhm. Der Request geht so nicht raus, Leute. Und tatsächlich haben sie mit Hilfe von anderen Tailscale-Nuancen, haben sie es sogar geschafft, das zu umgehen, mhm. dass es auch in Chrome geht und hatten dann wirklich einen Proof-of-Concept, den du im Internet hosten konntest und jeder Windows Tailscale-Client mhm. Konntest du Remote-Code ausführen, indem er eine Webseite besucht, auf dem Windows-System im Kontext des Users, was schon ein dickes Ding war.
Mhm.
Wie sie das umgangen haben, ist ein bisschen komplexer aus mhm. Zeitgründen, mhm. will ich das nicht mehr genau beschreiben. Aber sie beschreiben in dem Blog auch, Tailscale ist super, sie nutzen es gern, sie werden es weiter gern nutzen und die Security-Response von Tailscale war wohl einfach übertrieben krass. Die sagen, mhm. die nehmen Sicherheit ernst und die beiden Researcherinnen haben auch das Gefühl, dass das genauso ist. Ich guck mal nach der Timeline. Genau, 12 Uhr mittags oder so haben sie es. Nee, AM, 12 AM, das ist 12 Uhr nachts. Mhm. Kurz nach Mitternacht haben sie es reported. Um 2 Uhr morgens kam die Confirmation. Und von 5 Uhr bis 9 Uhr morgens wurden Patches für schon bereits 5 Sicherheitslücken ausgerollt.
Krass.
Und $10,000 Bug Bounty direkt bezahlt. Also wirklich Stunden nach Meldung haben die einfach sich hingesetzt,
Patches engineert. Ich meine, das ist ja ein Open Source Projekt, oder?
Tailscale nicht, das ist eine Company.
Ah, okay.
Die betreiben auch Headscale als Open Source Control Plane. Okay. Aber Tailscales Idee ist schon, Geld zu verdienen und auch für Firmen, ganze Firmen, Clients, alles darüber zu managen und das ist auch dieses Modell frei für private Nutzung und die hoffen, dass alle das geil finden und in ihrer Firma das dann auch benutzen wollen und die dann so ihr Geld verdienen.
Ich glaube, ich verwechsel das immer so intern bei mir mit Tails, ne? Mit dieser, was war denn das? Dieses
Das ist eine Linux-Distribution,
genau.
Die mit Tor
Tails
kommt.
Tailscale ist klar.
Ja, okay. Ja, Tailscale ist was anderes. Ja, aber sehr schöne Schwachstelle oder Kombination von Schwachstellen, auch sehr schön aufgeschrieben und cool, dass es jetzt gefixt ist. An alle, die vielleicht mal Tailscale zum Rumexperimentieren installiert haben auf einem Windows-Rechner und das noch im Autostart haben. Ich glaube, Tailscale macht kein Auto-Update. Ihr müsst also in der GUI nach Updates suchen oder das neue Binary von Tailscale installieren. Sonst könntet ihr kompromittiert werden, wenn ihr eine böse Homepage besucht.
Mhm.
Aber prüft die URL, die ihr aufruft, einfach vorher bei URL scannen und dann seht ihr,
ob die dann ist das eh klar. Dann seht ihr eh, ob die suspicious ist oder nicht, ne?
Ja.
Ja. Gut. Okay. Jo. Gut, ich glaube, dann haben wir jetzt fast die 3 Stunden geknackt. Also kurz davor mit Outro. Werden wir da wahrscheinlich noch rankommen. Ja. Gut, dann wir hoffen, dass wir dann im Dezember, dass nichts irgendwie noch dazwischen kommt. Also Kongress kein kommt uns ja schon leider nicht dazwischen. Genau, dass wir dann im Dezember wieder eine neue Folge bringen und dann bleibt uns, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal.
Genau. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.